Hallo, hast du
Hallo.
den Link jetzt schon getwittert? Ach so,
Ich
da.
habe den Link schon getwittert und
Herzlichen Glückwunsch zu Mikrodilettanten, würde ich gerade sagen. Nein. Max, wir müssen reden.
ich wollte gerade sagen, Kolja, du hast recht, aber du bist ja gar nicht Kolja. Ich habe hier gerade den Livestream gestartet und auf der Webseite steht ein kleiner Hinweis auf Englisch und auf Deutsch. Ich lese ihn jetzt auf Deutsch vor. Leider mussten wir den Chat aufgrund der DSGVO vorübergehend deaktivieren. Wir arbeiten an einer alternativen Lösung. In der Zwischenzeit kannst du auch gerne einen anderen Chatlink
Das ist ja alles,
hinterlegen.
wieder so ein, ach Gott, Herrn.
Also, liebe Live-Hörer, tut uns leid. Dieses Mal könnt ihr leider nicht chatten, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Eure Daten, die ihr eintippt in den Chat, die sind von anderen mitgelesen worden bisher.
Ja, nur nicht von uns. Das ist halt auch der Grund, warum niemand mitchattet, ne? Also muss man auch jetzt mal einfach so sagen, die Leute haben bisher auch mal in so ins Leere gechattet. Wir sind da in gewisser Hinsicht auch so das Gegenteil von Google und Facebook, so dass wir uns für die Daten unserer User halt einfach überhaupt nicht interessieren. Selbst wenn sie sie uns aufdrängen.
Selbst wenn sie sie uns ins Gesicht brüllen.
Genau.
Ah, ja, ach ja.
Ja, also bei uns seid ihr total datengeschützt, weil wir sind halt einfach uns interessiert uns einfach
Och,
nicht.
Mann.
Hast du mal in die Statistik geschaut? Ne, naja, haben wir eine Statistik? Dürfen wir das? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich habe keine
Dürfen wir
Ahnung.
überhaupt noch
Hier
Statistik
steht,
nehmen?
also hier wird noch die Zahl der Listener wird noch angezeigt. Ich weiß nicht,
Liebe
ob das DSGVO konform ist.
Datenschutzbeauftragte, selbst wenn wir hier Daten erheben, wie viele Leute bei uns dabei sind, wir schauen nicht in die Statistiken. Und zwar, weil wir natürlich uns Datenschutz ganz wichtig ist. Ja.
Ja.
Deswegen schauen wir uns das einfach gar nicht an.
Ah,
Nee, und
ja.
auch eigentlich so wegen Selbstzweck, es deprimiert einen immer so.
Genau. Wäre das nicht mal, was für die EU was zu machen, dass man nur noch gute Daten veröffentlichen darf?
Genau, stimmt.
Nicht mehr
Nur
so diese
noch
ganz traurigen
Daten.
Daten.
Genau. Das wäre doch mal ein echter Datenschutz, wenn Daten noch einfach mal. Weißt du, das ist auch mal, man könnte so Victim Blaming machen, so im Sinne von, ja, also wenn die Daten nicht geschützt sind, sind sie vielleicht auch einfach selber schuld, weil sie nicht gut genug waren. Sollen sie einfach mal bessere Daten sein, ja?
Wenn die Daten besser geschützt sein wollen, dann müssen sie einfach weniger personenbezogen sein. Das kann ja wohl nicht sein hier.
Genau.
Ach man, ja, also.
Und positiver, einfach positiver. Wir brauchen mehr Positivität.
Genau,
Wir müssen mal ein
keine
bisschen was über den
nur noch
letzten
unsigned
Podcast.
integers.
Ich muss mal ganz, ganz kurz was loswerden für den letzten
Ja.
Podcast, ne? Also, das habe ich ja überhaupt nicht gerafft. Ich habe das erst im Nachhinein gerafft, wie lange wir unterwegs waren. Also 4,5 Stunden. Ich glaube, war das unser längster Podcast, den wir ever gemacht
Ich weiß
haben?
es nicht genau. Ich habe keine
Naja.
Statistiken.
Und das Ganze kombiniert mit meiner, mit meinem,
Mit deiner Volltrunkenheit.
mit meiner Idee halt so Aperol Spritz und einem der heißesten Tage so überhaupt, ja, so irgendwie mir Aperol Spritz reinzuballern. Ich habe wirklich original die gesamte Flasche Sekt sozusagen in dem Mix weggeknallt und dann
Okay.
da halt sozusagen, weiß ich nicht, eine halbe Flasche Aperol noch dazu. Und ey, ich war noch nie so betrunken bei einem WMR, glaube ich. Also ich war am Ende, war ich völlig am Ende. Ich glaube, das kann man sich gar nicht mehr anhören, wie besoffen ich war.
Das
Ich
ist,
habe
dafür hast du
jedenfalls.
auch nicht lange durchgehalten, muss ich sagen. Es ist,
Ja, aber ich habe es auch gar nicht gerafft. Ich habe gar nicht
ich
gerafft,
auch
wie schnell die
nicht.
Zeit verging, ne? Es war so ein Flow,
Es
irgendwie
war eine
bla
gute
bla
Show,
bla.
finde ich. Öfter mal.
Ja, also ich glaube, Leute haben vielleicht trotzdem ihren Spaß. Ich kann es mir nicht mehr anhören. Also wenn ich so zum Ende so, ey, wie ich nur noch so lalle und irgendwie kaum noch mehr Sätze formuliert kriege. Ich habe jedenfalls eine Anpassung gemacht, damit ich das länger durchhalte. Ich hatte nicht wieder Bock, zurück auf Bier zu gehen, aber ich mache jetzt Weißweinschorle. Das ist, glaube ich.
Weißweinschorle.
Ja, da stehe ich irgendwie
Bist du
drauf.
jetzt
Also.
ganz offiziell in deinen 40ern angekommen?
Ja, auf jeden
Eine
Fall. Also ich
gute
stehe dazu.
Weißweinschorle.
Der Punkt ist, es hat halt ungefähr, glaube ich, so ähnlich viel Umdrehung wie Bier, aber es ist frischer und das ist irgendwie so sommerlicher. Also ich mag das für den Sommer ganz gerne.
Also was ich mir hier so ein bisschen angewöhnt habe, weil hier ist es ja eigentlich, wenn man ins Restaurant geht, dann kriegt man ja immer Wasser. Das ist ja Teil des Programms. Also ob du jetzt willst oder nicht, du kriegst immer Wasser dazu. Und das ist dann kostenlos dabei, was ich sehr, sehr angenehm finde. In Deutschland ist das ja angeblich nicht so, weil dadurch, dass die Essenspreise so niedrig sind, die sich die ganzen Restaurants über die Getränke finanzieren müssen, so habe ich es mal gehört, und sich da dementsprechend den Luxus nicht erlauben können, hier einfach ein Glas Wasser hinzustellen. Und darum habe ich mir angewöhnt, zum Bier immer noch ein Glas Wasser dazu zu trinken. Das ist quasi Bierschorle.
Okay. Und ja, aber das kann man nicht machen. Das ist eklig, ne?
Nein, nicht in einem. Genau.
Ja, das kann man nicht machen. Aber klar, du hast recht. Also Wasser trinken.
Einfach ist schon was. Wegen der Hydration, damit das. Und das hilft auch. Das hilft massiv gegen Kater am nächsten Tag. Also selbst wenn man ein bisschen mehr trinkt, ich kann ja überhaupt nichts mehr ab. So mit Kind und in den USA leben und sowieso keinen Alkohol mehr trinken. Ich bin ja nach einem Bier falle ich ja fast vom Rad. Und ja, das ist, da Wasser, so ein Glas Wasser, das hilft echt enorm. So, mein kleiner Tipp am Rande, wegen der Elektrolyte. Ach ja. Ich hab dieses Video, was du geshared hast, dieses Carpool-Karaoke. Ich hab's nicht zu Ende geguckt, weil da musste ich schnell noch unter die Dusche, damit wir überhaupt noch mit der
Das musst du zu Ende gucken, das ist so gut.
Ja,
das
Jana hat so Ende gut geguckt.
Das ist so fucking gut. Ich meine, das ist ja sowieso immer ein ganz guter Stimmungsaufheller, diese Carpool-Geschichten, ne?
Ja.
Aber das mit Paul McCartney, das ist wirklich, oh, das ist so, das zerreißt einem das Herz, das ist echt toll. Also im positiven Sinne.
Ja.
Wirklich gut gestimmt.
Es ist ja mal schön, wenn einmal Sachen im positiven Sinne das Herz zerreißen in diesen Zeiten.
Ja, man kann davon nicht genug kriegen. Tschüss. Ganz kurz, ja?
Ach so. Nachdem wir die letzte Sendung, die längste Sendung war, ist jetzt die Sendung die kürzeste Sendung. Insofern bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
So, da bin ich wieder.
Ah, doch nicht Sendung.
Ja, ich musste nur kurz eine Frage beantworten.
Ja.
Ich bin ja hier nicht alleine, ne? Also doch, jetzt bin ich, glaube ich, alleine. Jetzt endlich. Oh, jetzt kann ich auch endlich die Hose ausziehen.
Oh, Gott sei Dank. Ach ja.
Gut. Ja, aber es gibt ja nicht nur positive Dinge zu reden. Und ich meine, der Punkt ist natürlich bei unserem Podcast, dass wir uns eigentlich gar nicht so viel auf die positiven Dinge bisher konzentriert haben, sondern eigentlich fast immer nur über die negativen reden, oder?
Ich habe gestern die Schwiegermutter von einer Freundin in den Facebook-Kommentaren beschimpft. Naja, nicht beschimpft, angegangen so ein bisschen. Dann wurde mir erst später klar, oh Gott, was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht, und habe mich dann so bei ihr entschuldigt. Also nicht bei der Mutter, sondern nicht bei der Schwiegermutter, sondern bei der Freundin. Bei der Schwiegermutter habe ich mich für nicht zu entschuldigen. Ich bin so, wer jetzt noch Trump supportet, der würde auch, also ich glaube, ich fand so an der letzten Woche, so jetzt war hier dieses Ganze mit den Kindern separieren und sowas und diese Zero-Tolerance-Policy und dabei auch das ganze organisatorische Chaos, also so dieses, das wahrscheinlich werden da jetzt einfach Kinder für immer verloren sein, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, vernünftig zu kommentieren, wo die hingegangen sind und wo die eigentlich dazugehören und sowas und du nie wieder die der richtigen Familie zuordnen können wirst und sowas. Also wirklich eine Menge Leid jetzt angerichtet worden mit dieser ganzen Aktion. Und ich fand so diese Jeff Sessions Nummer zum Beispiel, dieses, ja, das ist ja christlich, also, oder die Huckabee Sanders hier mit diesem, ja, das ist christlich, weil das Gesetz durchsetzen ist christlich. Das ist, wer, das ist, und das war für mich so der Moment, wo ich sagte, so, wer den Raub von Kindern so legitimiert, der legitimiert auch Gaskammern. Also das ist jetzt für mich der Punkt erreicht, wo ich sage,
ich finde diesen Vergleich, ja, ich meine, ich weiß, was du meinst, aber also das ist, es ist alles wahnsinnig schlimm und es ist echt, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, das ist faschistisch, ja.
Ja.
Aber das jetzt irgendwie schon mit Glaskammern irgendwie zu kommen, das ist nochmal eine andere Nummer.
Gleich. Also ich mir schon klar, dass das eine andere, aber ich habe so für ich glaube, die Legitimation funktioniert ähnlich. Also es ist halt, also ich würde sagen, jetzt ist die klare Grenzüberschreitung, wo es nicht mehr human ist, ist überschritten und es wird so begründet. Und ab jetzt ist einfach nur noch alles dasselbe skaliert. Also das ist so mein Gefühl.
Ja, Humanität ist halt bei diesen Flüchtlingssachen halt auch schon immer überschritten, auch in der EU und so weiter.
Aber
ne? Also das
ich glaube,
halt
es macht einen Unterschied, ob du wirklich, also ich bei dieser Vorgehensweise, wie sie jetzt war, war es einfach unmenschlich, um unmenschlich zu sein. Also zum einen natürlich als Abschreckung für andere und zum anderen als um sich bei der eigenen Wählerschaft beliebt zu machen. Und ich meine, du hast absolut nichts davon, diese Leute wegzusperren. Du hast nichts davon, sie in den Knast zu stecken ohne Not. Das ist einfach nur sehr, sehr teuer und kostet den Steuerzahler sehr viel Geld. Und von der Trennung von den Kindern hast du auch absolut nichts. Auch das macht es nur noch teurer und unmenschlicher. Also sie haben gesagt, okay, wir investieren viel Geld, um noch unmenschlicher sein zu können. Und das finde ich, ist schon eine neue Dimension.
Und also es gab dieses Interview mit diesem ICE-Chef, hast du das gesehen? Das war, also das gab es diese Szene, da fragt ihn
ja,
der Moderator irgendwie, is it humane? Ja?
Ja.
Und er macht eine längere Pause und sagt, it's the law.
Nee, er sagt es nicht so selbstbewusst, sondern er sagt so ein bisschen, ja, aber es ist doch das Gesetz.
Ja, wir befolgen das Gesetz. Und das ist tatsächlich, also da muss ich sagen, also da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen ähnlich. Da fühlt man sich so ein bisschen wieder an die Nürnberger Kongress
ja.
Erinnert, ja, zumindest an die Rechtfertigungs-Arien, die da gemacht wurden. Aber ja, also
ich habe da nur die Gesetze befolgt.
Trotzdem ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da unwohl. Das bist ja nicht der Einzige. Ich sehe halt so häufig diesen Bezug zum Holocaust, der dann gemacht wird, und das ist etwas, wo ich mich echt sehr unwohl fühle, weil das ist halt ich bin nicht grundsätzlich erstmal, ne, bin ich da sehr empfindlich, was ja. diese Vergleiche, Arten von Vergleich oder in Relation setzen oder wie auch immer angeht, so.
Ja.
Und auch gerade dort, also da lassen sich allein in den letzten 5 Jahren 10 krassere Dinge, die auf der Welt passiert sind.
Also ich sage nicht, dass das das Krasseste ist, was jemals auf der Welt passiert ist oder sowas. Also ich hab auch lange überlegt, ob man diesen Vergleich bringen kann. Also auf der einen Seite hatte ich halt so dieses, ja, das ist, also ich meine, irgendwo, du disqualifizierst dich halt selber fast bei vielen Leuten damit, mit diesem Vergleich, automatisch. Und ich finde aber auch, irgendwann muss der Vergleich gezogen werden. Und ich finde, also ich sage nicht, also ich möchte das jetzt nicht mit dem Holocaust gleichsetzen, das will ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass okay, Gaskammern war vielleicht dann der falsche Begriff, aber ich glaube, dass die Mechaniken sich nicht mehr unterscheiden. Also ich glaube, dass sozusagen so dieses, diese Frage, wieso habt ihr das damals zugelassen? Die wir ja unseren Großeltern und Urgroßeltern vielleicht hoffentlich mal gestellt haben, die sie nicht beantworten konnten. Ich glaube, wenn man sich die letzte Woche anguckt, dann ist es leichter, dafür eine Antwort zu finden. Und vor allen Dingen auch, wenn man selber so drinne steckt. Und ich glaube, die Mechanik ist einfach eine sehr, sehr ähnliche, wie bei dieser Aktion. Und auch die Banalität, warum es überhaupt entstanden ist, diese ganze humanitäre Katastrophe, ist ja auch so, also das ist, der Hintergrund ist ja eigentlich der, Trump hat sich ja letztes Jahr immer so gelobt, dass die Flüchtlingszahlen mit ihm so runtergegangen sind, und seine Base haben ihn ja dafür auch gelobt. Und immer, ja, und jetzt sind die Flüchtlingszahlen schon total runtergegangen und weiß der Teufel was. Und jetzt sind halt Ende letzten Jahres oder sowas sind die Flüchtlingszahlen halt wieder auf das Niveau gestiegen, wo sie halt vorher waren. Und wo sie halt unter Obama waren. Und sind halt mehr Leute gekommen. Und da ist halt Trump durchgedreht, wie er es so gerne macht. Und hat halt offensichtlich die Visa ausgegeben, macht irgendwas, egal was. Und hat natürlich dann, und dann hat dieses unfähige Weiße Haus mit seinen unfähigen Helfern da dieses Programm aufgesetzt, und Leute, die auf die Konsequenzen hingewiesen haben, sind weggewischt worden, und ja, das hat halt niemand organisiert, was einem ja fast ein bisschen Hoffnung macht, dass sie so unfähig sind zu organisieren, was auf der anderen Seite aber jetzt für diese Familien ganz besonders schlimm ist, weil halt, wie gesagt,
sie haben Druck auf das ICE ausgeübt, und das ICE hat reagiert, indem sie gesagt hat, okay, dann machen wir jetzt hier die Familientrennung.
Ich glaube, die war offiziell schon vorher im Gespräch. Also das war auf jeden Fall die Homeland Security Frau, die jetzt so in die Schusslinie geraten ist, weil sie diese Linie verteidigt hat. Die hat ja vorher intern, hat die ja gesagt, nee, mach das nicht, weil das würde dazu führen. Also die hat vorher Widerspruch geleistet, was die jetzt dazu getrieben hat, dieses System so öffentlich zu unterstützen. Keine Ahnung. Kadavergehorsam, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, das war denen durchaus bewusst. Und ich würde sagen hier, wie heißt das, Stephen Miller? Ich glaube, der freut sich darüber, dass das.
Ja, der auf jeden Fall, klar.
Und der ist ganz hart. Der ist der kalte Atem der Trump einflüstert, was er zu tun hat. Und ich glaube, das ist halt krass. Dieser Typ ist vielleicht der längste Überlebende in der ganzen Administration, auf jeden Fall einer der längsten Überlebenden.
Nee, nicht der. Der hat es nicht geschafft, ne? Und vor allem, da gehört er ja auch schon immer so zu den richtig harten Alt-Right-Leuten,
die
halt am Anfang mit reinkamen. Und Steve Bannon, ja, okay, der hat halt auch mal ein großes Maul, ne? Das hat ihm nicht gut bekommen. Aber der scheint das irgendwie, der scheint da seine Rolle zu
finden. Der macht das schlauer und hat offensichtlich auch noch großen Einfluss auf das ganze System. Man muss ja auch sagen, nach diesem ganzen Debakel im Weißen Haus, niemand ist gefeuert worden, niemand hat gekündigt. Also niemand hat gesagt so, das geht mir einen Schritt zu weit innerhalb des Weißen Hauses. Da sieht man mal, was das für Lakaien sind schon inzwischen. Weil nach außen hin muss man sagen, also das ist sowas, was mir jetzt ein bisschen Hoffnung gemacht hat an dieser ganzen Situation, dass ich habe so ein harter Widerstand gegen Trump und gegen seine Politik, so der wirklich in dem Fall nicht nur eben von Demokraten ausging oder von linken Kräften, sondern bis tief rein in die konservativen Ebenen hatten wir bisher noch nicht. Und also United hat, also die Fluglinien haben gesagt, wir fliegen keine Flüchtlingskinder mehr. United hat das gesagt, denen ist normalerweise alles egal. Das ist so eine Fluglinie, die halt sagen, ja, pff. Solange auf dem Flug nicht stirbst, sei doch froh, dass du $3 gespart hast. Und also die sind wirklich tone-deaf normalerweise. Und die haben gesagt, dass sie keine Flüchtlinge mehr fliegen. Die Kirche von Jeff Sessions haben 650 Pfarrer, Prediger, Pastoren, keine Ahnung, wie die heißen, eine Petition unterschrieben, ihn noch aus der Kirche also ein Verfahren einzuleiten, dass er aus der Kirche rausgeschmissen wird, weil das unchristlich sei, das Verhalten. Jeff Sessions Kirche.
Krass.
Und daraus wird nichts werden mit Huawei. Also es wäre ein Wunder, wenn daraus was wird. Seit 50 Jahren oder sowas ist gegen niemanden auch nur so ein Verfahren auch nur eingeleitet worden, der nicht irgendwie Pfarrer war oder irgendwie ein höheres Mitglied in der Kirche. Also insofern, das wird im Sande verlaufen. Aber ich finde in solchen Momenten sind Symbole wichtig. Und Microsoft-Mitarbeiter haben eine Petition an ihre Firma gestellt, die Zusammenarbeit mit der ICE zu beenden und so. Und das sind, also ich habe das Gefühl, dass das möglicherweise der Punkt war, was das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Ja, also jetzt lässt sich erstmal Trump feiern als derjenige, der die Executive Order jetzt unterschrieben
hat,
mit diesem Unrecht des Kindereinsperrens Schluss macht.
Das ist auch der Grund, wo ich gestern da diese Schwiegermutter von der Freundin angefahren habe, weil die nämlich genau das so, ja, und da muss man auch mal Trump dankbar sein, dass er das beendet hat, diese furchtbare Sache, die Obama damals eingeführt hat. Und ja, kann man natürlich so sehen, dass aber es ist halt auch so, ich meine, ich finde es so krass, weil gestern hat er ja dann noch, glaube ich, eine Executive Order hinterher unterzeichnet, dass Familien mit Kindern nicht mehr eingeknastet werden dürfen. Und noch vorgestern hat Fox News den ganzen Abend drauf verschwendet, all diese Sachen zu verteidigen. Jetzt machen sie da halt diese, wahrscheinlich haben sie das schon vollzogen, ich habe ja keine Ahnung, ich habe heute Morgen noch nicht irgendwie in die ganzen Feeds geguckt, aber die 180 Grad wenden und sagen, endlich hat das mal jemand beendet, dieses furchtbare Obama-Regime. Und ja, es ist schon alles merkwürdig gerade.
Ja. Aber ich hatte am Anfang der Trump-Ära, also als er angefangen hat, zu Präsident zu werden, hatten wir einen BMR gemacht und da habe ich die Prediction gemacht, dass es ein Jahr braucht, bis die Trump-Regierung wirklich schlimme Dinge passiert.
Ja.
Und ich glaube, es waren nicht ein Jahr, sondern es waren anderthalb Jahre. Ich glaube tatsächlich, also man hat ja auch echt viel Chaos jetzt die anderthalb Jahre innerhalb der Regierung gesehen, wo Leute hin und her gewechselt sind und geflogen sind und so. Hohe Fluktuation. Und so langsam hat man das Gefühl, dass sich das so eingerüttelt hat auf so einem Niveau, auf einem natürlich sehr, sehr schlechten und
guten
Niveau, aber halt eingerüttelt. Er hat jetzt, glaube ich, seine Loyalisten um sich geschart, die halt wirklich so alles mitmachen, ja, die sozusagen dann auch entsprechend bulletproof sind, was seine Agendas angeht. Die und er hat das Selbstbewusstsein mittlerweile, auch gegen jeglichen Rat und der Experten und so weiter und so fort, Dinge durchzuziehen. Und das heißt mit anderen Worten, ich glaube, dieser Punkt, den ich da damals so nach für ein Jahr eingesetzt habe, ist jetzt halt bei anderthalb Jahren jetzt erreicht. Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich der Punkt, wo wir, wo es wirklich unangenehm wird.
Naja, mal gucken. Also ja, das kann sein. Ich meine, was ein ganz wichtiger Punkt sind die Midterms. Weil im Augenblick stehen die Republikaner nicht gut da. Das ist natürlich noch keine sichere Sache und sowas, wie das selbstverständlich so ist. Aber im Augenblick sieht alles nach der berühmten Blue Wave aus. Und das wäre ja zu hoffen. Und wenn es zu der kommt, dann dürfte es dann wird es danach sicherlich für Trump deutlich schwerer werden.
Ich weiß nicht, ob du da ein besseres Bild hast, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Demokraten auch nicht ganz gut am Rocken dran sind. Nee. So.
Also das
sind
das Gefühl habe ich
mega auch. Krass zerstritten und
die
wissen nicht wohin und so.
Ich meine, wie gesagt, ich sag's immer wieder gerne, es gibt zwei Parteien in diesem Land und die Demokraten müssten eigentlich nur sagen, wir sind nicht die komplett Irren und haben eigentlich auch die Mehrheit in diesem Land und was die Zustimmung der Bevölkerung angeht und sowas und schaffen das nicht auf die Reihe zu kriegen. Es gibt halt diese starke, vielleicht ist sie gar nicht so stark, aber ich nehme sie halt sehr stark wahr, diese Grassroots-Bewegung, die wirklich mal nicht irgendwie, die wirklich linke Kräfte jetzt mal in Positionen bringt und die supportet mit Geld. Ich mache das inzwischen auch. Ich darf da jetzt, ich bin jetzt Permanent Resident und darf Geld spenden an solche Sachen. Die damit durchaus auch Erfolge hat. Also wo plötzlich, also habe ich ja schon erzählt, so dieses irgendwann mal diese Wahlkreise, wie die Demokraten, also die DNC entscheidet, ob ein Kandidat Geld kriegt oder nicht. Und halt die Frage, ob er Geld kriegt oder nicht, hängt in erster Linie davon ab, erstens, wie viel Geld hast du selber eingesammelt und zweitens, wann haben wir das denn das letzte Mal dieses Ding gewonnen? Und das nutzen jetzt halt einige, um da explizite linke Demokraten auf den Ballot zu kriegen, indem sie die einfach supporten und durchaus mit Erfolg. Und insofern, also, und ich glaube einfach, ich glaube, das hat gar nicht mal unbedingt so irre viel damit zu tun, die nächste Wahl, mit wer hat die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Wenn es danach ginge, dann wäre die letzte Präsidentschaftswahl, hätte Trump die nicht gewonnen, dann wäre die sehr anders ausgegangen. Sondern es geht darum, wer kann seine Wähler besser motivieren. Und ich glaube, es gibt natürlich einige Trump-Wähler, die jetzt noch angeheizter sind. Oh ja, Deep State, alles korrekt. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Republikaner, die eher, nicht so.
Das hat man aber auch schon bei der Präsidentschaftswahl gedacht. Sag ich nochmal.
Ja, aber die Demokraten, die damals halt von Hillary, glaube ich, auch nicht so geil überzeugt waren, ich habe einen Republikaner, den ich auf Twitter folge, hat irgendwann mal gesagt, Demokraten würden über Glasscherben kriechen, um zur Wahl zu kommen dieses Jahr. Also das ist, das ist so bisher auch, ist kein Muster, es gibt unterschiedliche Wahlkreise, aber so die Tendenz, die ich glaube durchzuhören, ist, dass Demokraten wesentlich vermehrt wählen, auch bei den ganzen Vorwahlen viel mehr Demokraten abstimmen als Republikaner und sowas. Also dass da eine ganz andere Motivation im Augenblick dahinter ist. So, das werden wir alles sehen, wie das Ganze dann nachher ausgeht. Sicher ist da nichts, das wissen wir mittlerweile. Das war bis es eigentlich losgeht, nichts wissen. Aber ja, das ist so der Lauf der Dinge gerade. Und insofern, ich bin da vorsichtig optimistisch. Das bleibt mir bloß im
Ja. Naja, also auf jeden Fall hat sich Trump wahrscheinlich mit dieser Käfignummer wirklich keinen Gefallen getan und den Republikanern auch nicht. Also da kann man, das kann man glaube ich schon mal sagen. Das ist auf jeden Fall
nach hinten losgegangen. Also es gibt, ja, und das es ist halt so, ich habe gestern nochmal auf Vox so einen Artikel gelesen, der dann so, ja, das ist halt auch die schiere Inkompetenz, die da durchkommt. Also so dieses, wo jemand gesagt hat, naja, wenn du wirklich ein Interesse daran hast, dieses Immigrationsproblem besser zu machen oder zu lösen, dann hättest du einen Außenminister ins Amt gehoben, der von Südamerika eine Ahnung hat und weil das sind im Wesentlichen die ganzen Flüchtlinge im Augenblick kommen im Wesentlichen aus drei Ländern, die halt scheiße dastehen und dann probiert man da die Situation zu verbessern oder man probiert Lösungen zu finden, wie auch immer die aussehen und so weiter und so fort.
Vor allem mit den Herkunftsländern zusammen halt. Ne?
Ja, mit den Herkunftsländern zusammen. Das können natürlich auch, also ich meine, die EU macht das ja. Ich meine, dass das human ist, auch nicht alles. Aber gerade jemand wie Trump sollte doch wissen, wie wichtig es ist, wie wichtig die Bilder sind und halt die Aufnahmen von schreienden Kinderschwimmen, die ich mir übrigens nicht angehört habe. Ich hab's mir nicht angehört.
Ich habe den Anfang gehört.
Ich habe vor einer Woche ein Video gesehen.
Das war von, müssen wir vielleicht mal sagen, von ProPublica, die hatten dann irgendwelche Aufnahmen aus den Kinderkäfigen sozusagen, wo
wirklich
richtig große Mengen von Kindern mehr oder weniger alleine auf sich selbst gestellt in irgendwelchen Käfigen vor sich hin natürlich brüllen, was Kinder halt so tun, wenn sie sich nicht wohlfühlen und man kann davon ausgehen, dass sich da niemand wohlgefühlt hat.
Und halt, und ihren
das ist halt ein einziges richtiges, ein einziger Chor, ja, und das sagt dann halt auch einer der Wachleute dort, sagt das sozusagen auf Spanisch, das ist ja ein ganzer Chor hier, ne? Und kann man mal reinhören. Also ich weiß schon, hart. Ich glaube, für Eltern ist es schwieriger anzuhören als für mich jetzt zum Beispiel.
Es gibt Dinge, die sind für mich, ich hab neulich so ein Video gesehen, wie ich hoffe, ich kann es erzählen, ohne in Tränen auszubrechen, wie ein syrischer Vater sein Kind im Krankenhaus quasi, das Kind wacht auf und ist blind nach einer OP. Und dieses Kind dreht halt komplett durch. Und bricht am Ende zusammen. Und das hat Tage gedauert, bis ich wieder einschlafen konnte, ohne diese Bilder im Kopf zu haben. Und es war auch irgendwie so, weißt du, wenn du weißt, dass jemand damals bei diesem kleinen Jungen, der am Strand lag, Bild, dann weißt du, das war schlimm und das ist schlimm und das ist aber für ihn ist es vorbei. Das ist sowas und bei diesem blinden Kind, das ist nicht vorbei. Das wird solange ich lebe, wird dieses Kind, dieser Mensch einfach erblindet sein wegen eines Krieges, in dem wir es nicht schaffen, Einfluss und so ohne Not.
Ja.
Das ist es, weißt du, wenn es irgendwie bei diesen ganzen Sachen, wenn irgendwie eine Naturkatastrophe passiert, wenn meinetwegen sogar noch ein Krieg, der irgendwie kompliziert zu lösen ist oder weiß der Teufel was oder sowas, aber so dieses diese ganze Aktion, dieses ganze Ding, dieses ganze Unrecht, dieses ganze monströse Inhumanismus, der jetzt gerade passiert ist, ist ohne jeglichen Grund passiert. Es gibt keine Notwendigkeit dafür. Man hätte es einfach selbst wenn man mit Trump übereinstimmt, man hätte es einfach besser managen können. Das hat einfach nur sehr viel kaputt gemacht. Das hat einfach sehr viele Familien zerstört. Das hat sehr viele Kinder traumatisiert, selbst wenn sie zu ihren Kindern zurückfinden. Das hat einfach nur sehr, sehr viel Leid angerichtet, ohne dass es irgendwem geholfen hat. Und das ist sowas, was ich daran irgendwie so.
Aber ganz kurz zu den Beweggründen. Was ich jetzt immer gelesen habe, ich habe da aber nicht genau längere Artikel drüber gelesen, aber war halt, dass die Trump-Regierung die Demokraten irgendwie, dass sie einen Hebel hatten, also mit diesen Kindern mehr oder weniger sozusagen, Hebel haben wollten, um die Demokraten zu irgendeiner Gesetzessache umzustimmen oder sowas.
Ja, also. Der ganze Hintergrund hinter dieser ganzen Sache ist, es ist tatsächlich, das wird jetzt auch von vielen Rechten, ja, dieses Gesetz existiert auch schon seit 97. Seit 97 oder sowas gibt es halt, hat halt das Supreme Court entschieden, dass Kinder halt nicht mit den Eltern ins Gefängnis gesteckt werden dürfen. Und aus humanistischen Gründen. Und das ist jetzt übrigens auch der Hebel sozusagen, mit dem hier die Republikaner immer kommen, ja, aber es ist doch das Gesetz, wir können ja gar nichts daran ändern, weiß der Teufel was. So, und bisher ist dieses Problem einfach dadurch umgangen worden, dass die Leute halt nicht in den Knast gesteckt worden sind. Dass du halt, wenn du als Familie über die Grenze gekommen bist, dass du nicht in den Knast gesteckt worden bist. Ja, ich glaube auch, so, das eröffnet natürlich das nächste Problem und ich glaube, das ist tatsächlich, kann durchaus ein Problem sein, dass man nicht, ich meine, auf der anderen Seite, da sind Menschenschmuggler unterwegs, die Leute über die Grenze schmuggeln, das ist deren Leben, die kennen, die auch kein großes Gewissen haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einige dabei sind, die tatsächlich Kinder entführen, um sie dann irgendwelchen Flüchtlingen in die Hand zu drücken, damit sie danach nicht in den Knast kommen. Also das ist natürlich ein Problem. Glaube ich. Und das ist theoretisch eine komplizierte Lage, aber ich glaube, du könntest das Problem zum einen lösen. Also zum einen ist es, das System vorher hat ja, also das war jetzt kein gutes System, um Himmels Willen, aber es ist ohne massivste Menschenrechtsverstöße ausgekommen wenigstens. Und es hat ja funktioniert, das ist das eine. Das zweite ist, vorher hatten diese ganzen, also das war halt, die meisten Leute, die ins Land kommen, sind kein großes Problem, wir lassen die erstmal rein. Einige davon, also es ist ja nur ein Bruchteil der Leute, also die sind dann im Land geblieben, dann ist eine Entscheidung getroffen worden und dann ist es passiert, dass halt Leute einfach untergetaucht sind und nicht zu ihrer Gerichtsentscheidung gekommen sind, ob sie jetzt ins Land gelassen werden oder nicht. So. Und also das ist ja nicht mal so, als ob das irre viele wären oder sowas. Und das hat funktioniert und die entsprechenden Behörden hatten tatsächlich dann die Möglichkeit, dieses, was Trump immer behauptet, wofür er so viel kämpfen würde, nämlich sich auf die Kriminellen davon zu konzentrieren. Das ist halt dieses, ob das jetzt gut ist, kann man meinetwegen auch diskutieren, aber es ist ja auch hier sehr, in Deutschland ist das ja auch sehr stark, so dieses kriminelle Abschieben. Irgendwann war es mal. Irgendwann hat die AfD mal angefangen und die NPD mit kriminelle Ausländer abschieben. Ne? Da haben sie noch nicht die Einschränkung gemacht, dass man alle abschieben müsste.
Und NPD ist, glaube ich, die ist so ein bisschen undifferenzierter noch. Aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, die hatten auf ihren Wahlplakaten damals stehen kriminelle Ausländer abschieben. Egal.
Ja, keine Ahnung.
Aber da sieht man mal, wie sich auch in Deutschland da das Ganze geändert hat. Aber die hatten sich halt Zeit, um tatsächlich die Kriminellen darunter zu kümmern, die es natürlich auch gibt. Und jetzt ist es halt so, dass die 90% ihrer Zeit damit verbringen, nur irgendwelche unbescholtenen Familien zu schikanieren. Und die Fälle, die tatsächlich ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, die links liegen lassen zu müssen. Also es ist einfach eine komplett schwachsinnige, es ist halt so eine Basta-Reaktion, so eine Idiotenreaktion auf ein komplexes Problem. Und wäre der öffentliche Druck nicht so groß gewesen, ich meine, sie haben es, am Montag haben sie es noch verteidigt, am Dienstag haben sie es noch verteidigt. Gestern haben sie dann plötzlich ihre Meinung geändert. Wäre der öffentliche Druck nicht so gigantisch gewesen, dann wäre das so durchgegangen. Ich bin gespannt, ich sehe mit Sorge, was als nächstes kommt.
Ich glaube tatsächlich, dass sich Trump durch solche Bilder mit Kindern und so etwas durchaus irgendwie immer erweichen lässt. Also es gab ja auch diese, damals als diese syrischen Giftgasanschläge waren, da war es ja auch mal so, hat er mit ihrer darüber, oh, diese armen Kinder und dies und jenes. Also das ist vielleicht so meine Hoffnung, dass er zum Faschismus, also zum richtigen Vernichtungsfaschismus, ja, nicht durchmarschieren wird, ist halt ist bei mir relativ hoch die Hoffnung, weil er halt dann doch auch empfindlich ist gegenüber solchen Bildern.
Ja. Ich habe irgendwann mal gehört über Trump, dass es so sein soll, dass er immer die Meinung der Person vertritt, mit der er als letztes geredet hat. Also das,
das stimmt das, auch wieder, ja.
Also wenn man dafür sorgt, dass, dass irgendjemand abends nach nochmal mit ihm spricht, nachdem Stephen Miller sich schon in seinen Sarg gelegt hat, dann also das ist... Oh.
Das stimmt auch wieder, ja, das ist es so. Aber kommen wir doch zu den positiven Trump-Nachrichten, weil er ja jetzt die... weil er doch jetzt den Weltfrieden hat, er doch jetzt, ist doch jetzt hier, war doch auch in Pyongyang,
ne? Ja.
Und jetzt sind, jetzt haben wir uns doch alle wieder lieb in der Welt, oder
nicht? Jetzt ist vorbei.
Ist vorbei, oder?
Nordkorea ist denuklearisiert, wissen wir jetzt ja. Der erste Satz in dem im Vertrag war ja, hat Trump ja tatsächlich gestern irgendwie auf einer Rallye behauptet. Das ist durch. Alle freien Nordkorea, Demokratie. jeder hat jetzt drei Porsche in der Garage stehen. Bis gestern wussten noch nicht mal, was in der Garage ist. Jetzt haben sie.
Das ging schnell.
Ne? Ja, das ging schnell.
Ich fand das so lustig. Da gab es irgendwie so einen Witz. Das war nicht ein Witz, sondern es gab dann halt wirklich ein Screenshot von den iTunes AGBs. Ja. Also in den iTunes AGBs steht mehr über die Verhinderung von nuklearer gegen die Verhinderung von oder die gegen nukleare Aufrüstung als in diesem Dokument,
ja.
Kim Jong-un und
das ist
Trump
der
unterschrieben
Plan.
Haben.
Falls da irgendwo in den nuklearen Zentren irgendwo ein iPod steht, zack,
genau.
haben wir sie am Arsch. Dann kommt auch die EU vorbei und stellt fest, dass sie eine Urheberrechtsverletzung gemacht haben und dann ist es vorbei.
Stimmt, da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber ja, jedenfalls, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Ne? Also ich höre ja so ein paar von diesen Foreign Policy Podcasts und da wird halt auch mal ganz gerne so erklärt, wie das halt so war bei der Obama-Regierung oder anderen Regierungen, wie das halt so abläuft eigentlich. Mhm. So der normale Ablauf von so einem Summit wie jetzt in Singapur war das ja, ne? Stattgefunden hat. Normalerweise wird das ein Jahr lang vorbereitet. Ne? Also da werden Unterhändler losgeschickt, die halt ein Jahr lang mit Unterhändlern eben von der Gegenseite halt erst einmal sozusagen die ganzen Bedingungen aushandeln, unter welchen Umständen und unter welchem Protokoll man sich dann irgendwann trifft und so weiter. Nichts davon ist passiert. So, ja? Irgendwie, es gibt halt unglaublich viele, ich sag mal so, auf der internationalen Bühne gibt es halt ganz, ganz viele solche Protokolle im Endeffekt, wie man halt als Nationalstaat mit anderen Nationalstaaten, da wurde sich null dran gehalten. So,
nee, ja. Es ist ja auch,
Und alleine das, da wurde dann halt auch viel darüber geredet, wie alleine, dass Trump sich jetzt auf dieser Ebene mit Kim Jong-un trifft, ist bereits ein so riesiges Zugeständnis gegenüber diesem Regime, dass normalerweise unter normalen Bedingungen halt nur unter extremsten Konzessionen der anderen Gegenseite halt überhaupt hätte stattfinden können. Ja? Das sozusagen wurde halt denen einfach nur geschenkt, ja. Und im Endeffekt, und alles das, was bisher
so
von der US-Seite war halt ein reines Geschenk. Normalerweise, also im internationalen Bereich, sage ich mal, nimmst du alles, was du hast, alles sozusagen, jede einzelne diplomatische Regung eigentlich, so ein Leverage, ist halt so ein Hebel, mit dem du halt in der Verhandlung versuchst, halt deine Position irgendwie zu machen. Aber das war halt einfach ein Riesengeschenk, einfach nur, und das Einzige, was sozusagen, also Amerika hat praktisch nichts daraus gezogen. Mhm. Das Einzige, was halt rausgezogen hat, weil Trump halt, dieser PR-Termin für Trump, und diese Bilder für Trump, die ihm halt wichtig waren.
Ja, normalerweise ist das halt so für US-Präsidenten eine der Regeln, probiere dich nach Möglichkeit nicht mit irgendwelchen Diktatoren auf Fotos abbilden zu lassen.
Ja.
Diese Regel war mit Trump wahrscheinlich schon mal nicht durchsetzbar, weil er unbedingt ein Foto mit Kim Jong-un auch wollte wahrscheinlich. Also das ist, ich finde ja immer so lustig, dass so, also gerade auch mit diesem G7-Sachen und sowas, dass halt, es wird ja immer so, ja, die USA brechen die Kontakte mit den alten Alliierten und bauen jetzt neue Beziehungen zu Russland und zu Nordkorea und sowas auf. Ich glaube, das ist eine totale Fehlinterpretation. Ich glaube, also der erste Hälfte der Satzes stimmt, ja, die Beziehungen zum Westen werden auch da wieder ohne Not abgebrochen. Was ist der Grund? Warum macht Trump das? Warum, also außer dass er ein Idiot ist, gibt es keinen Grund, irgendwie diese Beziehung zu gefährden. Und auf der anderen Seite baut aber nicht die USA Kontakte zu Nordkorea auf, sondern Trump baut Kontakte zu Kim auf.
Genau.
Und umgekehrt. Das ist ein Zitat, ja.
Ich werde hingehen und ihm in die Augen schauen. Oder, nee, das war eigentlich, das war so ja, ähnlich. Aber, ja. Und dann werde ich wissen, ob da jetzt ein Deal rauskommt oder nicht. Ja, also das würde ich sozusagen in der direkten.
Also, nee, aber nicht nur das, sondern auch, ich meine, so was ist jetzt bei rumgekommen? Also wie du richtig sagst, für die USA ist da absolut nichts bei rumgekommen. Für die nordkoreanische Bevölkerung ist da absolut nichts bei rumgekommen. Für wen ist was rumgekommen? Für Trump ist eine geile Foto-Op gewesen und er kann sich als vor seinen letzten Wählern noch oder für, ja, kann sich als großer Weltfriedensretter feiern lassen. Und für Kim ist halt seine Position vermutlich mal deutlich gestärkt worden innerhalb seines eigenen Regimes. Und
international, ne?
Also, und das muss man auch sagen. International, das wird sich erstmal zeigen, aber ich glaube, dass jetzt, und das ist jetzt so, ich glaube, das ist jetzt so ein Zwinker-Zwinker-Deal unter denen. Das ist jetzt, Kim wird alles, also Kim weiß mit Trump, solange der jetzt nicht mal in die andere Richtung durchtickt, was natürlich jederzeit passiert kann, aber Kim weiß, okay, Trump, der, also ist so eine, ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken-Situation, ist so mein Eindruck. Und Kim wird wahrscheinlich Trump beim Wahlkampf helfen. Und umgekehrt wird Trump dafür sorgen, dass Kim nicht so viel Befürchtung haben muss. Und das ist mein Eindruck von dieser ganzen Situation. Und mit Russland ist ja genau das Gleiche. Das ist ja nicht, dass das irgendwie Russland und die USA irgendwie entspannte Beziehungen hätten. Ganz im Gegenteil. Die sind ja sehr, sehr angespannt. Wer gute Beziehungen hat, sind Putin und Trump. Und zwar wirklich diese beiden Personen. Und und natürlich haben alle diese internationalen Verträge so eine Tendenz, dass sich irgendwie einer der Politiker, dass das für den irgendwie ein geiles Wahlkampfinstrument ist und so weiter und so weiter und so fort. In dem Fall war es wirklich so, dass das das einzige Ergebnis war. Das ist es gab nicht mal ein schlechtes Ergebnis, über das man schlecht gelaunt sein könnte, weil es gab gar kein Ergebnis.
Ja.
Und das also, wird, ja.
Ich fand das nämlich, apropos Russland, ich fand das nämlich ganz interessant, weil irgendein hoher Typ in der Obama-Regierung, also in der damaligen Obama-Regierung, meinte halt, sie hätten Russland oder sie hätten Putin damals unterschätzt, insofern, dass sie halt sehr, sehr lange gedacht haben, ja, es sind Schlitzohren, ja, irgendwie, der probiert alle möglichen Stricke, aber sie haben halt den Fehler gemacht, zu glauben, dass sozusagen die Interessen von Russland und dass Putin sozusagen die Interessen von Russland durchsetzen würde, ja, dass er halt sozusagen alles daran setzen würde, die Interessen von Russland durchzusetzen. Und dass halt aber halt tatsächlich sozusagen ein totaler Mismatch zwischen den Interessen von Putin und Interessen von Russland existieren würde, damit hätten sie halt sozusagen falsch eingeschätzt. Und deswegen hätten sie halt ganz viele strategische falsche Entscheidungen getroffen, weil sie halt immer gedacht hätten, dass Putin sozusagen im Interesse Russlands agieren würde. Und ich glaube, das Gleiche ist halt so ein bisschen so mit Trump. Ja. Also das heißt, ich glaube, man schätzt ihn falsch ein, wenn man glaubt, dass er halt irgendwie amerikanische Interessen vertritt, sondern nein. Also er vertritt einzig und allein nur seine eigenen Interessen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, aber auch so eine Sache, die, glaube ich, für ganz, ganz viele dieser Autokraten halt einfach gelten, dass sie halt zwar immer sozusagen die Sache der Nation immer so ganz hochhalten, aber im Endeffekt wirklich so ihr eigenes Süppchen halt immer kochen und im Zweifelsfall halt einfach jegliche Entscheidung nur an ihrem eigenen Wohl und Wehe messen.
Ja. Mit Nordkorea wollte ich nochmal ganz kurz sagen, also da gab es ja, hat Trump ja selber, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Gerücht, sondern Trump hat damit angegeben auf Fox News, dass er Nordkorea geschenkt hat, quasi, dass er in den Verhandlungen, habe ich mir gedacht, so diese Manöver, die wir immer mit Südkorea machen, die kosten ja nur viel Geld und sind ja auch ziemlich gemein. Da habe ich dann gesagt, hey, was haltet ihr denn davon, wir lassen die einfach bleiben. Das war die wichtigste Sache, für die Nordkorea dabei raushandeln konnte, hat Trump ihn wirklich geschenkt.
Ja, ja, ja.
Und das behauptet der Typ, der von sich immer glaubt, dass er der Superdealer sei. Das muss, wenn du da im Weißen Haus arbeitest, irgendwie, okay, ich glaube, wer jetzt noch im Weißen Haus arbeitet, der ist schmerzbefreit. Aber wenn du da nach wie vor arbeitest und irgendwie an Policy tatsächlich ein Interesse hast, dann musst du ja wenn dieser Satz fällt, musst du ja wirklich eigentlich in Ohnmacht fallen oder schreiend aus dem Raum rausrennen oder irgendwie sowas. Wenn dein Verhandler mal eben die Position der Gegenseite vertritt.
Ja. Das ist auch so krass, ne? Also in dem Abkommen, das sie da unterschrieben haben, da steht dann halt wirklich so halt drin, Amerika wird die Provokationen der Manöver unterlassen, ja? Also das ist halt, sie übernehmen halt wirklich den Sprachgebrauch von Nordkorea. Der Hintergrund
und von China.
Ist halt, die US-Armee hat natürlich ist dort stationiert in Südkorea und die machen halt immer auch größeren Manöver, was halt zur Vorbereitung eines eventuellen Angriffs von Nordkorea. Das ist halt so fast schon tradiert irgendwie und das ist halt auch eine wichtige Geschichte, die sozusagen eine militärische Relevanz hat, dass halt alles besser funktioniert, wenn man so etwas geübt hat. Jedenfalls gibt es eben diese regelmäßigen Manöver und natürlich bezeichnet Nordkorea das halt als Provokation.
Natürlich.
Ja, genauso wie natürlich Russland
auch nicht
irgendwelche NATO-Manöver eine Provokation bezeichnen. In gewisser Hinsicht ist es das auch, ja. Aber es ist halt auch nicht nur, es hat auch eine durchaus militärische Relevanz.
Ja, ist halt so.
Aber es ist halt wirklich so krass, dass halt Trump, also dass die Trump-Regierung, es hätte keine US-amerikanische Regierung jemals gemacht, ja, den Sprachgebrauch des sozusagen des Feindes gegenüber den eigenen Manövern, ja, sozusagen mit in ein Abschlussprotokoll zu schreiben. Ja, wir unterlassen die provokativen Manöver. Das ist echt so krass.
Die von, und auch China. Also das war halt so das nächste Ding, dass China hat natürlich massiven Einfluss auf Nordkorea, weil die sind quasi der einzige, Freund ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so der einzige, der sie noch nicht ganz, ganz, der sie nicht ganz, ganz dreckig behandelt. Und für China ist das natürlich auch immer wieder eine Provokation, dass amerikanische Truppen quasi direkt vor ihrer Haustür mit den Südkoreanern, die ja auch nicht gerade unbedingt die freundlichste Nation sind, solche Manöver macht. Also ich glaube, in China haben da einige Sektkorken geknallt oder was auch immer da an Hochprozentigen getrunken wird bei solchen Gelegenheiten.
Auf jeden Fall. Aber andererseits, ne, ich meine, der Punkt ist, ich denke mir halt auch immer, es bedeutet nichts, ne? Also nichts, was Trump sagt oder was die Trump-Regierung macht oder so etwas. Also der Punkt ist, glaube ich, tatsächlich, dass so ein Statement von einer Obama-Regierung oder von einer Bush-Regierung oder von welcher Regierung auch immer halt tatsächlich eine riesengroße Relevanz gehabt hätte, ja. Aber ich glaube fast gar nicht, dass es jetzt überhaupt noch irgendwas. Also klar, das hat noch Relevanz, aber ich glaube, es hat nicht mehr diese Relevanz, weil tatsächlich jeder weiß, dass Trump heute Hü und morgen Hot sagen kann.
Ja, gerade auf internationaler Ebene, klar.
Gerade auf internationaler Ebene. Und dass jedes Dokument, das er unterschreibt, halt irgendwie morgen mit Makulatur sein kann.
Ja, klar, natürlich.
Das heißt also, mit anderen Worten, ist, glaube ich, auch tatsächlich so dieser Gewinn nicht besonders groß. Und dann denke ich mir halt Folgendes. Ne? Ich habe mir jetzt... vielleicht ist das völlig Banane und das wird niemals stattfinden. Aber nehmen wir doch einfach mal den Fall an, ja, dass Trump es tatsächlich schafft, eine tatsächliche, echte nukleare Abrüstung mit Nordkorea zu verabschieden. Ja.
Ja.
Und dass halt wirklich dabei etwas richtig, richtig Handfestes bei rauskommt. Ja. Nehmen wir diesen Fall mal an. Ich meine, dann könntest du doch eigentlich die gesamten Lehrbücher über Foreign Policy einfach so direkt in den Schredder werfen.
Ja, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass eher würde ein Huhn ein Abrüstungsabkommen mit Nordkorea hinkriegen als Trump. Also ich halte das wirklich für nicht möglich. Also es ist halt weil also die ich also Ja, also ich glaube, dass was ich am ehesten noch glaube, ist Kim langsam so seine, dass der so ein bisschen so wie China werden will und dass die so ein bisschen internationalen Handel und nicht ganz so böse und so weiter und so fort und halt so nicht mehr der ganz, ganz böse Junge in der Gesellschaft und dadurch so ein bisschen irgendwie vielleicht sogar für ihn selber natürlich sehr, sehr viel und für seine Bevölkerung vielleicht ein ganz kleines bisschen, sodass sie nicht mehr ganz so schlimm verhungern, dass der vielleicht so eine Öffnung vorsichtig in Erwägung zieht, aber dass der irgendwie seine Atomwaffen aufgibt, der wäre doch ein Idiot. Also wenn er da nicht jetzt irgendwie, also entweder er hatte von vornherein keine und hat die ganze Zeit nur geblufft, oder warum sollte er die aufgeben? Dann gibt er doch alles auf der Hand. Ich meine, Trump würde das machen. Aber
Also was ich mir halt auch denke bei der ganzen Diskussion, ne? Also wir reden jetzt auch schon wieder die ganze Zeit nur darüber, was Trump kann, will, erreicht oder nicht oder wie auch immer. Aber dass es natürlich immer sozusagen noch eine andere Seite dieser ganzen Geschichte gibt und das halt tatsächlich, also was mir mal aufgefallen ist, wir im Westen, ja, wir sehen bei dieser ganzen Debatte, bei dieser ganzen Frage immer Trump als denjenigen, der handelt, also den Handelnden, die Agency sehen wir bei Donald Trump, ja.
Klar.
Aber ganz ehrlich, derjenige, der halt über Jahrzehnte, ne, also auch mit seinem Vater auch noch, der mit seinem Vater über Jahrzehnte den Leverage aufgebaut hat mit den Atomwaffen, ja, der halt jetzt strategisch genau jetzt an diesem Punkt, wo er kurz davor ist, halt wirklich sozusagen eine nukleare Bedrohung für die USA zu sein, genau jetzt sozusagen verhandlungsbereit ist. Mhm. Und diese Verhandlungsbereitschaft, also das ist ja eigentlich Kim Jong-un. Das
ist,
der ist ja eigentlich der Handelnde. Ja. Das heißt mit anderen Worten, ob ein etwas zustande kommt oder nicht, liegt vielleicht überhaupt gar nicht irgendwie in der Hand eines, egal welchen amerikanischen Präsidenten, sondern ist der vielleicht lange gehegte Plan von Kim Jong-un, vielleicht sogar schon von seinem Vater, dass es eben nie darum geht. Also das ist ja auch mal sozusagen auch so ein bisschen die Erzählung, dass diese Kim Jong-Leute, dass das alles völlig durchgeknallte Leute sind, die halt irgendwie die Welt ins Chaos stürzen wollen. Aber ganz einfach, aber es macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn man sie wirklich als total rationale Akteure betrachtet, die halt über Jahre, über Jahrzehnte mit diesem Atomprogramm jetzt ihren Leverage aufgebaut haben und jetzt sich jetzt sicher genug fühlen, ne, also sozusagen den Hebel groß genug fühlen, dass sie sich an dem Verhandlungstisch mit den USA halt die entsprechende Verhandlungsposition erkämpft haben, um halt ihre Forderung durchzusetzen für eine, wie du jetzt sozusagen auch gerade gesagt hast, so eine vorsichtige, langsame Öffnung, wie es China halt, nach dem Vorbild von China halt zu machen.
Also das glaube ich, also schon allein, weil du kannst dich ja, also Kim Jong-un hält sich ja nicht von alleine an der Macht, sondern wird ja gestützt von anderen Leuten. Und er hat ja einen ganzen Apparat aus zehntausenden Menschen, die ihn an der Macht halten. Er hat Militär und so weiter und so fort. Und wenn irgendwie das Militär morgen sagen würde, ey, weißt du was, der ist, dann wäre der Krokodilfutter oder was auch immer mit denen passiert. Und das ist halt, für die ist das ganz praktisch, weil es bedeutet Stabilität und es gibt halt diese Familientradition und sowas wie in einer Monarchie und sowas. Und ich rezitiere jetzt gerade aus diesem Rules for Rulers Video mal wieder von CGP Grey, falls sich das jemand angucken will. Aber so, das ist halt Stabilität und für die ist das schon alles ganz gut, wenn Kim Jong-un da oben ist im Augenblick. Aber sobald das nicht mehr gut ist, würden die natürlich auch jemand anders dann nach oben holen. Dann würden sie sich halt eine Story ausdenken, wieso der, wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so schwer, irgendwie Volksverräter hat uns an die USA verraten irgendwie und dann kommt das halt im Fernsehen und plötzlich ist er weg vom Fenster und ein neuer ist da. Und der kann sich natürlich da oben nur halten, wenn er seinen Leuten eine frohe Zukunft versprechen kann. Und insofern muss er rational handeln. Wenn der tatsächlich da oben stehen würde und sagen, ich möchte die Welt nur brennen sehen, dann eben in den zehntausenden Leuten, die er da unter sich hat, da sind halt viele dabei, die haben auch Familien und die wollen eine Zukunft haben in irgendeiner Form. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass sie gute Menschen wären oder so, um Himmels Willen, also das sage ich jetzt ganz im Gegenteil, sondern es sind halt, aber die musst du halt bei Laune halten, so halbwegs. Und wenn du das nicht mehr schaffst, dann hast du ein Problem und darum musst du rational halten. Ich glaube, dass so dieses, sich so an der Spitze dieser Machtpyramide zu halten, ist schwer. Und
der einzige irrationale Akteur ist halt einfach Donald Trump.
Ja.
Muss man so sagen.
Im Wesentlichen schon. Und Trump hatte halt dieses Pyramidenspiel da oben am Kopf dieser wackeligen Pyramiden sitzen zu bleiben, hat er bisher halt noch nie gehabt, weil er halt immer in irgendeiner Firma war, die ihm gehörte, mehr oder weniger. Oder hat er halt nicht sonderlich oft gehabt. Aber jetzt spielt er halt mit den großen Kindern. Und das ist schon ich sehe es genauso wie du. Das ist ein lang Nordkorea, das ist die Exekution eines lang gehegten Plans. Wenn das jetzt, der hätte jetzt auch mit Präsident Clinton verhandelt,
Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, ist halt Trump, man muss halt nehmen, was kommt.
Genau, hat halt letztes Jahr noch ein bisschen rumprovoziert. Das war ja auch, die Provokation kam ja aus Nordkorea und Trump hat entsprechend reagiert. Dann hat Nordkorea die Provokation eingestellt, nachdem sie demonstriert haben, was sie wozu sie in der Lage sind. Und dann hat Trump ja auch wieder sofort auf Friedenskurs gemacht. Also es ist ja wirklich...
Ja, ja.
Das ist waren wahrscheinlich absurd, überrascht, wie gut es geklappt hat, ihr Plan.
Es ist halt wirklich absurd, eigentlich Trump hier so eine Agency zu unterstellen. Er ist, glaube ich, doch echt einfach auch nur sozusagen mehr oder weniger Marionette innerhalb eines rein von Nordkorea gespielten Spiels.
Ja. Er hat es auf Fox News gesehen und hat dann dementsprechend gehandelt. Ja, das ist, oh Mann, was für eine Shitshow.
Aber es reicht jetzt langsam mit Trump, ja, oder?
Wollen wir über die WWDC reden?
Ja, können wir machen. Ich fand die ist aber nicht so, aber vielleicht hast du ja was Interessantes zu sagen.
Ich fand
die langweilig.
Also ich fand sie auch ziemlich underwhelming, und zwar aus einem Grund fand ich sie extrem underwhelming. Ich hatte ja gedacht, jetzt kommt AR-Hardware. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kommt AR-Hardware. Ich bin der festen Überzeugung, dass Apple seit Ewigkeiten an einem VR ist das, so dieses wie die Oculus und wie die HTC und Vive und sowas, so diese ganzen Dinge, wo du halt so in eine virtuelle Welt eintauchst. AR ist Augmented Reality, wo du halt die reale Welt weiterhin siehst, aber sie halt wie bei im primitivsten Fall wie bei Google Glass oder in einem relativ schönen Fall wie bei HoloLens oder sowas kommt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Apple daran arbeitet, weil Tim Cook hat sowas schon mal in irgendwelchen Interviews so ein bisschen durchschimmern lassen und sowas. Und jetzt haben sie ja letztes Jahr AR-Kit vorgestellt. Und dieses Jahr habe ich da so die Landingpage für die WWDC gesehen und habe so gedacht, okay, das ist es jetzt wirklich. Weil das war so halt komplett auf 3D Hologramm-mäßig und weiß der Teufel was gemacht, diese ganze Landingpage. Und dann die WWDC-App, die sah aus wie so eine, also wenn man so eine neue VR- oder 3D-Welt aufmacht in irgendeiner App, so in Unity oder sowas, dann ist das halt so ein Grau mit so einem Gitter hinten, mit so einem Rastergitter drinne. Und genau dieses Rastergitter war im Icon von der WWDC. Und es war so, okay, diese WWDC steht im Zeichen von AR. Und das ist hier das große Thema auf dieser WWDC. Und AR wird bald, wird kommen. Und darum habe ich dann gedacht, na okay, dann vielleicht, oder hatte ich die Hoffnung, dass sie vielleicht auch gleich ein AR-Headset rausbringen. Und dann halt sagen, so, das ist übrigens der Grund, warum wir dieses ganze Zeug mit dem AR-Kit machen. Und das kam nicht. Und es war so dieses, dass es halt in den ganzen Ankündigungsmaterialien und sowas war halt AR so super, 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 super wichtig. Und dann während der eigentlichen WWDC war es eher so ein bisschen nur. Also es waren so ein paar Sachen, die definitiv reinspielen. Also zum Beispiel diese Memoji. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Diese Memoji, dass die halt wo man sein eigenes Gesicht oder wo man seinen eigenen Avatar bauen kann, das ist halt, das brauchst du in AR, um vernünftige Videotelefonate führen zu können, weil im Augenblick, du hast halt eine Brille vorm Gesicht und damit kannst du bei dem Videotelefonat, bist du nicht mehr sichtbar, aber man will natürlich in AR Videotelefonate haben und da gibt es verschiedene Techniken, das Problem zu lösen, und Facebook hat da eine Lösung, die haben da diese auch, dass du halt deinen eigenen Avatar bastelst, und jetzt hat Apple halt auch direkt in iMessage so ein Avatar eingebaut. Und ich glaube nicht, dass das ein richtiger Zufall ist. Also vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun. Vielleicht hat es auch irgendwie, weil sie Bitmoji gesehen haben. Apple ist ja da auch teilweise, ist ja da auch manchmal oft ein bisschen anders gestrickt. Aber ich kann mir vor, also mein Gefühl ist, dass Apple knallhart an einer AR-Strategie arbeitet. Und einer der Gründe ist nämlich auch, weil ich habe mal, ich weiß nicht, ob diese Microsoft HoloLens, hast du die jemals aufgehabt?
Nee.
Ich hatte die mal hier so für eine Woche oder sowas. War ein sehr, sehr spannendes Gerät. Und das ist halt auch so ein Headset, self-contained. Also da steckt im Wesentlichen ein ganzes Surface Book drin oder Surface Tablet. Also so mit richtig Intel-Prozessor und allem Pipapo. Und dann hast du so ein winzig kleines Display. Also zu klein, um wirklich geil zu sein. Aber trotzdem trotzdem groß genug und spannend genug, dass man sagt, okay, das könnte noch was werden, was einem halt so dieses Bild ins Auge projiziert. Und das wird dann halt, und du kannst halt, du bist weiter in deiner Wohnung, du bist weiter in deinem Wohnzimmer und du kannst halt einfach ein Browserfenster an deine Wand hängen. Also wirklich so, du sagst einfach, hier an dieser Wand soll jetzt ein Browserfenster hängen und dann hängt das Fenster da und wenn du aus dem Raum rausgehst und wieder reinkommst, dann hängt das Browserfenster immer noch da. Und das haben die gemacht und die hatten auch so eine Handgestenerkennung drin. Und das haben sie gemacht mit der Kinect. Bei der Microsoft gab es mal, bei der Xbox, die hatten mal als Nintendo damals vor ein paar Jahren, mit der Wii rauskam, mit diesen Handsets, da hat dann Microsoft, ich weiß nicht, ob es als Reaktion darauf war, dafür kam es dann wahrscheinlich doch zu schnell, aber hatten die halt dieses Gerät, wo sie deinen ganzen Körper scannen können, wo sie so einen 3D-Scanner haben fürs Wohnzimmer und dann können sie damit deine Hände erkennen und du kannst halt Gesten und die können sie halt in die Spiele einbauen und halt, was weiß ich was, für irgendwelche Tanzspiele und sowas, kannst dann halt sagen, okay, ich erkenne diese Person, ich muss nicht irgendwelche Sensoren, die er in der Hand hat, nehmen, sondern ich kann mir wirklich die ganze Person angucken. Und kann damit irgendwelche tollen Spiele machen. Ist leider hat überhaupt nicht funktioniert. So, und was jetzt Microsoft gemacht hat, ist, diese Kinect in diese HoloLens einzubauen, in sehr klein. Quasi, die steckt oben drinne und die erkennt deine Hände. Und wenn du Handgestenerkennung hast, dann kannst du halt, so ist natürlich viel geiler als mit irgendwelchen Controllern oder sowas, mit denen du in der Luft rumhacken musst. Und diese Technik können sie jetzt nicht mehr machen bei Microsoft, weil jemand ihnen die Firma weggekauft hat, die ihnen dieses System entwickelt hat, dieses Modul. Und diese Firma heißt Apple. Und die haben das nämlich im iPhone X eingebaut. Weil was nämlich dieses iPhone X, da sind ja oben diese Sensoren drin, dieses Face ID machen, diese Tiefenerkennung in deinem Gesicht. Und das steckt im iPhone X oben drin. Und macht deine Gesichtserkennung. Das heißt, in jedem iPhone X steckt eine miniaturisierte Kinect drin. Und das Besondere ist nämlich daran, dass Microsoft es nie geschafft hat, halbwegs günstig diese Technik zu miniaturisieren. Klein genug zu kriegen, dass du sie in einem mobilen Gerät verwenden kannst. Apple hat das sehr offensichtlich geschafft. Und das ist so für mich, wo ich dann sage, okay, es ist Apple durchaus zuzutrauen, dass sie nur für dieses Face ID diese Firma aufgekauft haben und ein paar Milliarden dafür in die Hand genommen haben. Dinge passieren bei Apple immer wieder, die merkwürdig sind. Aber wenn sie also ich glaube eher, dass das eine Strategie ist, dass das das erste Abfallprodukt ist sozusagen von dieser Handgestenerkennung, die dann in diesem AR-Headset drin ist. Und das sind so ein paar Elemente, die da drin stecken. Und Apple hätte eine fantastische Ausgangsbasis. Apple hat die mit Abstand schnellsten mobilen Prozessoren auf diesem Planeten. Da kommt kein anderer mit. Die sind doppelt oder dreimal so schnell wie alles andere, was du auf dem Markt kaufen kannst. So, die können sie in Masse produzieren, die können sie billig produzieren, so, und mit GPU und haben da wirklich sauschnelle Hardware. Und was bei diesem AR-Zeug im Augenblick noch wirklich wichtig ist, sauschnelle Hardware. Sie haben diese Handgestenerkennung, die ansonsten nur ganz, ganz wenige hinkriegen. Und zu dem Preis wahrscheinlich niemand. Und sie haben die Expertise, was UIs angeht. Weil du musst ja auch irgendwie, du musst das ganze Zeug ja auch bedienen können irgendwie. Und darum hatte ich so gedacht, okay, das ist mein Grund, warum ich glaube, dass Apple in die jetzt in die AR-Richtung gehen wird. Und dann kam es halt nicht. Und dann war ich halt ein bisschen enttäuscht. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade an so einem Punkt zwischen zwei Devices. Letztes Jahr war es iPhone X, was sich so bei der WWDC schon angekündigt hat. In Form von Software, in Form von neuen APIs, die so, wofür sollte man das denn brauchen, außer man hat ein Display, was bis zum Rand geht und so eine Sachen. Und auf der anderen Seite irgendwann, also vielleicht kommt es noch im Herbst, vielleicht kommt es auch erst in einem Jahr. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie weiter im Zweifelsfall.
Mit dem neuen iPhone würde doch Sinn machen eigentlich, oder? Also wenn das halt das neue iPhone.
Wie willst du das integrieren? Also das, dieses AR-Kit, das ist ja schon alles sehr schön. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Ich habe jetzt mal diese Demo-App, dieses Spiel, was sie da runtergeladen haben, wo man auf dem Tisch so ein Wurfspiel machen kann und das dann gemeinsam spielen kann, so wo man sich dann gegenseitig so Bauklötze abschießt und sowas. Das ist schon alles sehr, sehr cool. Also die Technologie ist da. Und das, was es halt weniger cool macht, ist halt das, dass es nur auf deinem Telefon sich abspielt und nicht wirklich in deinem Gesicht. Also nicht in deinem Gesichtsfeld. Und ich glaube, dafür müssen sie halt ein AR-Headset bauen. Und ich glaube, da sind sie dran. Und dann brauchen sie halt.
Also, Ja, ich denke mir halt, was ich mir vorstellen könnte, ist, ne, dass sie halt so ein AR-Set machen.
Ja.
Aber dass sie das halt irgendwie auch mit deinem Telefon verknüpft basiert machen. Also so ein bisschen wie mit der Apple Watch, weißt du, die halt auch sozusagen so ein Satellitendevice für dein Telefon auch ist, ne?
Ja.
Dass sie halt sowas machen, weil dann hast du halt sowieso, da hast du halt deine Prozessor-Power und die ganzen Kram hast du halt in deinem Telefon. Und dann kannst du halt ein leichtes Device sozusagen zum Aufsetzen ins Gesichtsfeld tun. Mhm. Weil ich glaube, das ist dann halt auch nochmal so eine Sache. Also sie wollen halt, glaube ich, nicht so ein super klonkiges Ding halt, dass du dir ins Gesicht tust.
Aber das glaube ich nicht. Also zum einen glaube ich das nicht, weil also so erstmal, wenn du brauchst halt irgendeine Verbindung zwischen den beiden Geräten. Das kannst du per Funk machen, das ist aber Funk ist immer laggy, immer Latenz, immer ein Anfallspunkt für kann kaputt gehen und sowas. Das will man eigentlich vermeiden, wenn es irgendwo geht. Oder du musst ein Kabel. Und das ist halt eine der besten Sachen an diesen mobilen Headsets, ist es, dass du keine Kabel hast. Also du willst, wenn es geht, Kabel vermeiden. Das zweite ist, dass die Sache, die das so bulky macht, ist halt in allererster Linie der Akku, und der Akku brauchst du, um das Display zu betreiben. Den brauchst du natürlich auch, um den Prozessor zu betreiben, aber in allererster Linie brauchst du den, um das Display zu betreiben. Und wenn du da halt irgendwie einen superschnellen Wi-Fi-Chip drin brauchst, damit das mit deinem iPhone halt in deiner Tasche kommunizieren kann und von da die Bilder runterholt oder sowas, weil die Prozessorleistung nicht stark genug ist, dann kostet das auch unfassbar viel Energie. Ich wäre der festen Überzeugung, ich gehe fest davon aus, dass Apple quasi ein Standalone-Gerät hat. Quasi. Es wird mich, also ein technisch Standalone-Gerät. Es wird mich nicht überraschen, wenn du ein iPhone brauchst oder irgendein Apple-Gerät für Setup oder sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass es eher so wie so ein Apple-TV sein wird, als wie eine Apple Watch. Also ein Apple-TV kannst du theoretisch auch sehr gut ohne iPhone bedienen und ohne iPad und ohne andere Apple-Geräte. Das funktioniert alles gut. Aber es macht nur begrenzt Sinn. Und ich glaube, bei so einem AR-Headset wäre das ähnlich. Das ist meine Theorie zu dem Thema. Also ich bin mir sehr sicher, das würde Standalone. Und diese ganzen Sachen, wo du dann irgendwie dein Telefon irgendwo reinmachst, so diese VR-Headsets, so dieses Cardboard-Zeug und sowas, das ist alles eher so, naja, das funktioniert bestenfalls so mittel, aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Also ich glaube, das wird ein Standalone-Headset werden. Achso, und das nächste, was wir natürlich machen, ist halt, dass Apple jetzt irgendwie angefangen hat damit, so mit HTC Vive und externen Grafikkartenunterstützung. Das ist vielleicht auch einfach, das ist natürlich auch die Zeit dafür, dass Apple mal langsam ein bisschen Grafikpower nachlegt. Aber die haben halt, also so würde auch in ihre Strategie passen, dass sie glauben, dass VR und AR deutlich wichtiger wird. Und irgendwo muss man diese Sachen ja auch drauf entwickeln können.
Also ich sehe schon auf jeden Fall, hättest du diese WWDC ausgerichtet, dann wäre sie auf jeden Fall spannender gewesen.
Ja. Ich fand ja was am Ende da angekündigt haben, diese iOS-Apps auf dem Mac zu machen, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Also es ist ja, über Marzipan reden wir ja schon eine ganze Weile. Und das war also für alle, die es nicht gesehen haben, es ist halt, also es gibt seit Ewigkeiten, oder seit Ewigkeiten noch nicht, seit einem halben Jahr ungefähr gibt es Gerüchte, dass Apple etwas entwickelt, was sich Marzipan nennt. Und Marzipan ist die Vereinigung von macOS und iOS UI. Also dass du Apps bauen kannst, die auf dem iPhone laufen und auf dem Mac laufen. Und weil im Augenblick halt jeder baut iOS-Apps, und das macht ja auch Sinn und das ist eine schöne Sache und das funktioniert gut, aber die Leute entwickeln halt keine Mac-Apps mehr, weil es halt aufwendig ist und viel Arbeit ist und zumindest der Glaube da ist, dass es nicht so genutzt wird und dass das da nicht das Geld ist. Das ist,
ja, ist halt auch einfach die Device Space ist halt einfach viel, viel kleiner.
Ja, ja.
Also wenn man mal so Macs gegen iPhones, also ich glaube, das ist ein Faktor 10 oder sowas. Ne?
Also ich habe
viele
so Entwickler aus dem Bereich, die inzwischen sagen, nee, geh lieber auf Mac, wenn du entwickeln willst, weil es ist halt einfach nicht dieser brutale Markt und das ist halt, und deine Chancen, Geld zu verdienen, sind deutlich höher auf dem Mac. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall die Konzentration und also die, der Markt ist definitiv auf iOS, ohne Frage. Und jetzt ist es, jetzt sind im Laufe der Jahre sind viele, viele Versuche unternommen worden, Desktop und Mobile zu vereinigen. Ein Windows 8 war ja damals so ein ganz berühmter Fall, wo sie halt so Apps hatten, die sowohl auf dem Telefon funktionieren sollten, als auch auf dem Tablet, als auch auf dem Desktop und sowas mit einer UI und hatten so probiert, so ein UI-Paradigma hinzukriegen, was das transportiert von einer Plattform auf den anderen. Im Webbereich ist das, da funktioniert es tendenziell wahrscheinlich sogar am besten. So dieses, dass du halt eine Webseite, die super aussieht auf dem Telefon und immer noch ganz gut aussieht auf dem Desktop oder sowas. Was weiß ich, was Spiegel Online, Tagesschau.
Andersrum, ja. Oder andersrum.
Da ist es relativ weit verbreitet, so diese flexiblen Layouts. Und so gibt es einige von diesen Ansätzen. Und meine Hoffnung für dieses Marzipan, als ich das gehört habe, war, okay, jetzt nimmt sich Apple mal dieser Sache an und hat hoffentlich dann irgendwie Und dann muss man halt sagen, so UIKit, also dieses Apple-Entwickler-Tool, mit dem man iPhone-Apps baut oder beziehungsweise mit dem man iPhone-UIs baut, also wenn man irgendwie Dateien oder sowas macht, dann hat man nicht mehr mit UIKit zu tun, aber für alles, was man auf dem Display sieht, jetzt mal ein bisschen verallgemeinert gesprochen, wird UIKit hergenommen in irgendeiner Form und das ist halt das, womit man die UI malt. Und UIKit ist ein Stück großartige Technologie. Es hat uns Animationen gebracht, wie wir sie vorher nicht kannten. Es hat die Softwareentwicklung damals. Also das war ja damals, als das iPhone SDK rauskam, das war kein gutes SDK, also wie man es aufs Gerät gekriegt hat, so, das ist eine ganz andere Frage, aber so die eigentliche Softwarebasis war sehr, sehr gut und die war nicht sehr, sehr gut. Oh, für ein Mobiltelefon ist das aber sehr, sehr gut, sondern sie war sehr, sehr gut für alles. Es war besser als alles, was man vorher gesehen hat. Besser als der Mac, besser als Windows sowieso und all diese und Linux und so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist 10 Jahre her und inzwischen ist UIKit ganz schön in die Jahre gekommen und es gibt neue Ansätze, wie man UIs programmiert. Es gibt dieses Reactive Programming, was halt zum Beispiel mit React Native und React das wird jetzt von Facebook vorangetrieben. Google hat da sein eigenes Ding, das heißt Flutter. Das ist auch sowas, wo man so ein bisschen mehr Reactive programmiert und das ist ein neuer Programmierparadigma, der für UIs, der damals, als er kam, so was machen die für eine Scheiße, aber der halt sich einfach durchgesetzt hat, weil er sehr, sehr gut ist und weil er sehr, sehr einfach ist und weil er sehr schnell zu Ergebnissen führt. Und ich hatte jetzt gedacht, okay, Apple entwickelt jetzt was, die nehmen auf UI-Kit-Basis und auf App-Kit-Basis, bauen die jetzt was Neues, was sich da oben drauf setzt und vielleicht hoffentlich nehmen sie gleich ein paar dieser modernen Ansätze mit, weil halt so dieses für UI-Kit zu entwickeln wird doch langsam mühsam. Und dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, das habe ich schon. Und das dann auch nochmal verstärkt worden von John Gruber, der hat nämlich auch sowas in die Richtung geschrieben, so von wegen, ja, was ich ja gehört habe, wenn überhaupt, dann ist das ja eher so und sowas. Und das war tatsächlich relativ stark in diese Richtung, die ich da gehofft hatte. Das ist dann, ja, und dann kommt jetzt diese WWDC und dass es Marzipan gibt, das wusste ich schon vorher und das war schon vorher kein Geheimnis mehr, kein wirkliches und sowas. Aber alle, die haben so gesagt, nee, nicht diese WWDC, wenn überhaupt der nächste, also dieses Jahr nicht. Und dann haben sie es jetzt doch angekündigt, aber halt noch nicht zum Benutzen. Ist halt bisher nur für Apple. Ist halt nicht für euch gedacht.
Also nur für die eigenen Apps.
Nur für die eigenen Apps. Das ist halt die nächste macOS Mojave, ich weiß nicht, wie diese Wüste heißt, wird halt shippen mit der News-App, mit der, was war es noch, Aktien-App, Wetter-App und so ein Zeug. Das wird halt alles endlich mal auf macOS kommen. Und das werden halt einfach die iOS sein, Apps sein, die mit dieser neuen Technik, mit dieser Marzipan-Technik, die natürlich gar nicht so heißt, dann auf macOS läuft. Und dann hast du plötzlich eine iOS-App, die auf macOS läuft. Und das haben sie halt angekündigt, weil das den Leuten natürlich als allererstes aufgefallen wäre. Moment mal, hier ist eine App, die sieht aus wie eine iOS-App. Und dann hätten sie halt reingeguckt, die entsprechenden Leute, und hätten gesehen, Moment mal, hier ist ja der ganze UIKit-Code. Wieso ist hier der ganze UIKit-Code drin? Wieso ist das eine neue Architektur? Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie es angekündigt haben. Und, aber im Augenblick ist das Ganze leider noch sehr, 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 sehr weit entfernt davon, von dem, was ich mir da erträumt hatte, sondern im Augenblick ist das im Wesentlichen, und ich habe mir inzwischen, habe ich mal gehört, dass es tatsächlich so auch angefangen haben soll. Es sind nämlich auch zwei Prozesse. Es gibt ja, wenn man für iOS entwickelt, dann muss man ja nicht immer auf dem Telefon entwickeln, sondern man kann ja auch im sogenannten Simulator auf dem Desktop entwickeln. Und dann werden halt die Apps auf dem Desktop als Intel-Apps sozusagen, als Intel-Prozessor-Apps auf dem Mac ausgeführt in einer simulierten Umgebung. Und von der Architektur her scheint dieses neue Toolkit da genau das zu sein. Jemand hat das bezeichnet als iOS-Simulator mit einem resizable Window, also dass du die Fenstergröße verändern kannst. Und in irgendeinem Interview hat irgendein hoher Apple-Ranking-Mitarbeiter gesagt, dass sie daran seit 2 Jahren arbeiten würden. Und wo man sich dann fragt, was habt ihr in diesen 2 Jahren eigentlich gemacht? Ihr müsstet doch nur den UI-Kit-Code nehmen. Also das ist natürlich Arbeit. Also dass das eine Weile dauert, ist mir schon klar. Aber 2 Jahre. Und meine Hoffnung dafür, dass da eine wirklich geile Paradigma-Desktop, also User-Paradigma-Touch- und Desktop-übergreifende Lösung bei rauskommt, ist fast null mittlerweile. Und das ist, also das, was man bisher sehen kann, sieht relativ erbärmlich aus. Und nun haben sie es sicherlich aus Grund dieses Jahr noch nicht public gemacht und warten damit noch 1 oder vielleicht sogar 2 Jahre, was weiß ich denn. Aber bisher, da müsste halt echt nochmal einige Schaufeln nachlegen, damit ich mich darüber freuen kann. So richtig.
Die Quadratur des mobilen Kreises
ist noch auf dem Warten. Ja. Und Apple ist nicht mal nah dran, würde ich sagen. Also zumindest das, was sie public gezeigt haben, noch nicht. Ja, das war so die WWDC für mich.
Okay. Und noch irgendwelche Sachen sonst so?
Waren noch irgendwelche Sachen? Ich bin jetzt wieder Apple-Developer, das heißt, ich habe die Gelegenheit genutzt, habe auf allen Geräten, auf denen ich konnte, die neueste Version von allem installiert. Also ich habe mein iPhone lief mit iOS 12 Beta 1 und jetzt mit iOS 12 Beta 2 und sowas. Ich würde es niemandem raten, das zu installieren, der Interesse an einem stabilen Gerät hat, weil es gibt doch schon einige Nervigkeiten daran, aber es ist tatsächlich fühlbar snappier. Das ist sowas, was mich tatsächlich
überrascht. Das ist gut.
Weil mein iPhone X ist mir eigentlich nie langsam vorgekommen. Aber es macht doch nochmal, also es ist tatsächlich besser geworden und sowas. Und es sind halt so ein paar kleinere Details da. Aber es ist jetzt nicht so die große Überarbeitung. Also ist jetzt nicht irgendein großer Wurf drin. Aber einfach die Sachen, die da sind, mal ein bisschen besser zu machen, ein bisschen stabiler machen, ist ja nicht das Schlechteste, was man machen kann. Also so für eine Beta 1 hat es einen extrem robusten Eindruck gemacht. Böse Geister würden behaupten, dass iOS 7 in einem schlechteren Zustand geschippt ist, als diese Beta 1 von iOS 12 war. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Das war so das Ding. Irgendwann muss man das mal mit Michi klären, dass Michi immer diese Angewohnheit hat, genau dann, wenn ich fertig bin mit Reden, mir eine Nachricht zu schicken, dass er jetzt gerade auf Klo gegangen ist. Und dann sitze ich hier und weiß nicht, was ich reden soll. Und darum erzähle ich dann laut, dass er jetzt gerade auf Klo gegangen ist. Und jetzt könnte man sowas auch rausschneiden. Ich kann ja mal gucken, wie man setzt. Wie setzt man eigentlich in M? Nee. Oh. Nehmen wir noch auf. Ja, wir nehmen noch auf, Gott sei Dank. Setze ich mal doch keine Kapitelmarken. Hätte ich jetzt die Pinkelpause mal Kapitelmarke setzen können. Vielleicht sollten wir damit ja auch mal anfangen. Was? Das wäre doch mal eine spannende Frage. Ich über das Podcasten. Also ich mag diesen Podcast sehr, sehr gerne nach wie vor. Ich höre mir den nicht an. Ich mache den nicht wegen euch, den Hörern, sondern aus sehr egoistischen Motiven, nämlich um mit Michi zu reden und auch um die Ergebnisse meiner inneren Stimme so ein bisschen zu manifestieren, sage ich jetzt mal. Und mir macht dieser Podcast sehr, sehr großen Spaß. Ich war aber nie bereit, irgendwie sonderlich viel Arbeit da rein zu investieren. Ich hab gern einen Flow, der möglichst problemlos funktioniert, also der im Sinne von ich möchte nicht viel Nachbearbeitungszeit haben oder sowas, weil Podcast kostet schon so relativ viel Zeit und ist immer ein bisschen schwer einzutakten und ich habe also so, um irgendwelche Äs rauszuschneiden oder einen Jingle vorzuschneiden oder sowas, das ist was, was mir wofür ich zu faul bin, so, und Michi glaube ich auch. Und das ist auch der Grund, warum unsere Seite so sehr spartanisch aussieht, warum unsere Facebook-Seite so unfassbar schlecht gepflegt ist, warum wir keine Kapitelmarken haben. Und jetzt gibt es Leute, die sagen mir, ja, aber Kapitelmarken setzen ist doch gar kein Problem, kann man doch nebenbei machen, ist man dann fertig und so weiter und so fort. Und vielleicht haben diese Leute recht. Und jetzt wäre mal meine Frage, vielleicht habt ihr ja Lust, mal euch in den Kommentaren zu melden. Was genau sollten wir denn verbessern? Was genau sollte so bleiben, wie es ist? Was genau ist euch nicht so wichtig? Ganz besonders auch, das ist mir nicht so wichtig, weil im Zweifelsfall ist alles natürlich immer super wichtig, aber man muss ja ein bisschen priorisieren. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man nicht Kameras zum Beispiel aufhängt bei uns, sodass wir hier irgendwie einen YouTube-Livestream oder sowas draus machen können, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand unsere Fressen tatsächlich sehen will, aber ich weiß, dass es Leute gibt, für die YouTube halt ein wichtiger, also ich glaube, dass YouTube ein deutlich wichtigerer Kanal ist als Podcasting, und wenn man die Welt erreichen will, dann sollte man sie vielleicht auch tatsächlich auch probieren, auf diesen Kanal zu erreichen. So, das ist so eine Überlegung, mit der ich mich rumbewege. Ja, könnte ja mal, wäre ich mal an Feedback interessiert. Also ich verspreche hier gar nichts aus besagten
Feedback in die Comments.
Aus besagten Faulheitsgründen, aber vielleicht kann man ja mal so ein paar Dinge angehen.
Und Däumchen ist ein Träumchen. Muss man immer sagen. Das müssen wir dann immer sagen. Oh. Ey, das gehört dazu, wenn YouTube dann richtig.
Was?
Oh Gott, ja.
Däumchen ist ein Träumchen. Wo ist denn das her?
Das sagen doch YouTuber so.
Ich gucke keine deutschen YouTuber. Und falls du wissen willst, warum ich keine deutschen YouTuber gucke, dann darum. Oh mein Gott.
Ja, Däumchen ist ein Träumchen.
Achso, da kann ich vielleicht nochmal, wo ich gerade bei den technischen Sachen bin. In letzter Zeit hatten wir öfter mal das Problem, dass die Spuren plötzlich auseinandergelaufen sind. Das tut mir ganz furchtbar leid. Dass die Ursache dafür ist, ich weiß nicht so genau, ich glaube, die liegt hier bei unserer Aufnahmesoftware Reaper, oder sie liegt beim Konvertierungsdienst Auphonic, oder ich weiß nicht genau wo. Ich werd mich bessern. Das Problem ist, dass irgendwie Reaper erzeugt FLAC-Dateien, also Audiodateien mit den einzelnen Spuren drin, an denen sich dann Auphonic gelegentlich verschluckt. Und dann halt einfach ein paar Sekunden offensichtlich rausschmeißt, und dann sind die Spuren auseinandergelaufen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich wollte halt immer gerne mit FLAC-Dateien hochladen, weil das die Qualität ein bisschen erhöht. Das werde ich halt nicht mehr machen. Ich werde da irgendwelche OGA-Dateien oder Opus-Dateien oder irgendwie sowas hochladen. Ich glaube nicht, dass die Qualität im Endeffekt jemand hört, und Spuren vernünftig zu haben ist definitiv wichtiger als dieses Minimum an Qualitätsunterschied. Ich wollte nur sagen, es ist auch wieder es ist halt sowas, was mit meinem Faulheitsansatz kollidiert, aber ich glaube, ich habe jetzt einen Workflow gefunden, der das Ganze dann doch ein bisschen, der diesen Prozess wieder sicherer macht, und wahrscheinlich werde ich über kurz oder lang komplett von Auphonic weggehen, weil es doch relativ teuer ist und der Mehrwert nur begrenzter ist, wenn man hier so mit Ultraschall sein Setup gemacht hat. Das Einzige, was auf.
Wir haben ja auch einen relativ, sag ich mal, störungsfreien Aufnahme.
Ja, genau.
Ich glaube, das macht total Sinn, wenn du halt irgendwie Rauschen und Kram irgendwie drin hast und, keine Ahnung, im Café aufnimmst oder so ein Scheiß. Aber wir haben ja relativ gutes Ausgangsmaterial, wenn wir das so raushauen, ist eigentlich.
Und wenn es kaputt ist, dann ist es gleich so kaputt, dass man halt deine Stimme nicht hört, weil die Verbindung zusammengebrochen ist oder sowas. Und dann kann auch ein Auphonic nicht retten. Was Auphonic uns im Augenblick bietet, Auphonic ist super in Metadaten. Also die machen halt aus dieser einen FLAC-Datei, machen die halt einen OGA-File, einen MP3 und einen MPEG-4. Dieser Luxus würde wahrscheinlich wegfallen, wenn wir von Auphonic weggehen. Also wir würden dann wahrscheinlich nur noch MP3 anbieten. Das heißt, die Dateien würden wahrscheinlich minimal größer werden, aber ich glaube, die allermeisten von euch würden es nicht merken. Oger habe ich damals sowieso nur wegen genau einer Person eingeführt und die damals gesagt hat, ist ja alles Open Source und sowas, aber das Problem gilt inzwischen nicht mehr, weil MP3 inzwischen auch die Patente ausgelaufen sind, also auch für die freie Software Foundation Leute sollte es hoffentlich kein Problem sein. Falls es für euch doch noch ein Problem ist, dann sagt es bitte in den Kommentaren und wahrscheinlich werde ich eure Kommentare ignorieren, falls sie nicht total gewichtig sind. Ich glaube, MP3 kann man da doch hinnehmen und MPEG-4 ist jetzt die Vorteile. Und früher war halt mal, MPEG-4 hat Kapitelmarken, die wir eh nicht nutzen und die MP3 inzwischen auch kann. Also so, also wahrscheinlich wird alles MP3 werden. Und was Auphonic noch kann, das ist etwas, was wir nie genutzt haben, was aber Metadaten erzeugen. Auphonic kann so ein kleines Bildchen dazu malen, wo man immer sieht, wer gerade spricht, also wo dann die Spuren unterschiedliche Farben haben. Auphonic kann automatisch an Spracherkennungsdienste sich ranhängen, was dazu führt, dass wir von jeder Sendung auf unserem Server automatisch ein Transkript liegen haben, wo man im Zweifelsfall auch mal suchen kann oder sowas. Natürlich ist das nicht wie ein gelesener Text oder sowas, weil die Spracherkennung ist nicht gut genug dafür, dass das wirklich, wirklich geil ist. Aber so, um mal eine Stelle wiederzufinden oder sowas, kann ich mir das auch sehr, sehr sinnvoll vorstellen. Und das sind dann alles so Sachen, die dann plötzlich weg wären. Wie gesagt, habe ich bisher alles eh nicht genutzt oder haben wir alles eh nicht genutzt. Aber ich fand diese Möglichkeit, diese Option darauf zu haben, fand ich doch immer sehr, sehr geil. Die Idee davon, wie die Future irgendwann mal sein könnte. Ja, also insofern, Das ist Stand der Dinge. Ich weiß von diesen Spurenproblemen. Es tut mir furchtbar leid, wenn ihr bisher gehört habt. Dann gibt es diese wahrscheinlich in dieser Folge nicht. Und ich probiere es. Ich glaube, ich habe einen Flow hingekriegt, der das Problem jetzt ein für alle Mal beseitigen kann. Dass die Sache war nämlich, dass es trat ein paar Mal auf. Dann hat es ewig lange gedauert, bis ich rausgekriegt habe, woran es denn liegt. Es ist auch ein Problem, was sehr, sehr schwer nur rauszufinden ist, weil es ist, wenn man einfach mal reinhört an einer Stelle oder sowas für 30 Sekunden, ist es oft nicht nur ganz schwer erkennbar, ob die jetzt auseinandergelaufen sind, die Spuren oder nicht.
Wenn wir übereinander reden, dann
weil wir manchmal halt auch so ein bisschen übereinander reden, genau. Das hat es dann schwer gemacht und dann war es zwischendurch mal wieder weg, das Problem. Dann dachte ich, na okay, dann gab es irgendeine Reaper-Version und die hat das gemacht und dann haben sie die gefixt und jetzt ist die wieder da und jetzt ist das Problem plötzlich wieder aufgetaucht, 2 Folgen hintereinander oder sowas und das ist sehr, sehr nervig und es tut mir alles leid, aber ja. Ja. Und wahrscheinlich war das Problem nie weg, sondern es ist halt einfach nur ein paar Folgen zwischendurch mal nicht aufgetreten, weil es halt sich auch nicht hundertprozentig manifestiert und sowas. Ach so, und dann das nächste Problem war, dass ich es halt, jetzt kann ich es halt sehen, wenn ich eine FLAC-Datei probiere, irgendwie per MPEG, also es hat auch lange gedauert, bis ich irgendwie eine Möglichkeit hatte, rauszufinden, ob das Problem existiert, ohne durch diesen ganzen, die Dateien hochladen, durch Auphonic durchschicken, runterladen, reinhören, Flow hinzukriegen. Jetzt habe ich wenn man mit FFmpeg konvertiert, wo man dann sofort die Warnings sieht und wo man dann auch die Hinweise drauf sieht. Das ist, also jetzt weiß ich, es hat schon allein sehr, sehr lange gedauert, das Problem zu identifizieren, war sehr, sehr nervig. Womit man halt als Podcaster leider auch so seine Zeit verbringen muss. Das ist halt alles, es ist deutlich, deutlich, deutlich besser, als es noch vor ein paar Jahren war, aber so ganz, ganz primitiv ist es halt auch nicht. Ja, genau.
Gut, dass wir den Qualitätsdiskurs mal gemacht haben.
Ich wollte auch noch mit einem anderen Thema anfangen.
Ja.
Was eher persönlich ist.
Das ist irgendwie auch so witzig. Wir haben in jeder Folge haben wir irgendwelche Qualitätsissues, die wir besprechen müssen von der letzten Folge.
Jedes Mal müssen wir uns entschuldigen für irgendwas, was wir beim letzten Mal verbrochen haben.
Genau. Aber es ist auch jedes Mal was anderes. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt Fortschritt.
Na, oder wir fehlen jedes Mal auf eine neue Art.
Auf welcher, sag ich mal, Perfektionismus-Skala von der Tim Pritloff'schen Perfektionismus-Skala.
Ach komm, so viele Podcasts, wie wir mit Tim irgendwie Probleme hatten, gerade so mit Double- oder Triple-Ender-Sachen und sowas, also so mit diesen über den Kontinent hinweg. Ich weiß noch, wir haben irgendwann mal eine Folge gemacht, da war Tim in Kanada und der einzige Unterschied ist, dass ich halt, ich konvertiere die Datei, schmeiße raus und höre nicht nochmal rein und Tim ist da halt deutlich besser als ich und deutlich perfektionistischer. Der macht sich halt die Mühe und hört dann nochmal rein, stellt dann fest, scheiße, hier laufen die Spuren auseinander. Aber ich glaube, in dem Fall war es auch mal ganz klar so, dass er dass da die Folge schon draußen war und dann den Leuten das halt aufgefallen ist. Und da war die Gemeinheit, bei uns ist ja wenigstens das Auseinanderlaufen, ist ja wenigstens relativ konstant sozusagen. Da war das so, dass das im dass das erstens schon im Ausgangsmaterial drin war und zweitens, dass es halt im Laufe der Zeit mal so auseinandergelaufen ist. Weißt du, also es lief auseinander die Spuren, dann liefen sie wieder zusammen, dann liefen sie wieder auseinander. Also da hat Tim damals echt gekotzt. Aber wir hatten auch so viele technische Probleme, so bei Mobile Max und so. Das hat einfach, ich glaube, er ist inzwischen einfach sehr, sehr gut geworden. Aber von Anfang an lief das auch nicht so. Aber ja, Tim ist da eine ganz andere Liga als wir hier.
Ja.
Wobei, von dem, was ich am Anfang mal geplant habe, nämlich wir stecken einfach ein Mikrofon Adapter in den Mikrofoneingang vom MacBook und dann haben wir eine Links- und eine Rechtsspur und jeder setzt sich irgendwie so ein billiges 3,5 mm Headset auf. Davon sind wir dann doch relativ schnell.
Aber schon ein bisschen weiter von den
Tests, ja, ne? Also schon langsam. So schlecht ist unser ganzes Zeug dann doch nicht. Und ich würde ja auch gerne immer mal wieder ein paar neue Sachen ausprobieren. Es gibt da so auch so gerade Remote-Lösungen und sowas. Ich finde das ja so geil, wenn man das einfach auf dem iPhone laufen lassen könnte und sich irgendwo in den Garten setzt und sich einfach unterhalten kann und gar keinen Rechner zum Aufnehmen braucht, sondern es dann direkt irgendwo auf einem Server in der Cloud ist und die lokalen Aufnahmen dann nachher hochgeladen werden und weiß ja toll, was so, dass sowas alles automatisch passiert. Das wäre mal was. Würde ich auch Geld für ausgeben. Aber, da kommen wir zum nächsten Thema, so dieses Remote, das werden wir ja vielleicht gar nicht mehr so dringend machen müssen, weil wir werden Ende des Jahres wieder nach Deutschland zurückgehen. Jetzt doch.
Juhu.
Naja, ich weiß nicht.
Ja. Ein großer Verlust für Kalifornien, ein großer Gewinn für Berlin.
Ja, ja. Ende November, das ist auch wirklich so richtig in-your-face-Zeit.
Ja, da wird es dann, könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, wie das hier so ist mit Dunkelheit und Regen und noch mehr Regen.
Ja, genau. Machen einfach Licht.
Bewölkung und noch mehr Dunkelheit und Kälte und ach, das ist alles so, das habt ihr alles verpasst, das ist alles so schön.
Zum Üben dunkle ich schon mal das Badezimmer ab, stelle mich unter die kalte Dusche und werfe mir ein paar Eiswürfel ins Gesicht.
Ja, das ist Berlin im November.
Der Grund dafür ist, weil da werden ja sicherlich einige Fragen, also mir wird es in erster Linie, dass gerade Diana so Freunde und Familie doch sehr vermisst. Und dass wir so in all den Jahren hier das nicht geschafft haben, uns wirklich einen wirklich gleichwertigen oder auch nur ansatzweise gleichwertigen Freundeskreis aufzubauen. Wir haben Freunde und wir haben auch sehr gute Freunde, aber es sind halt relativ wenige. Gerade dieses und gerade mit den Großeltern und sowas. Meine Eltern sind jetzt gerade da und Kolja ist total aus dem Häuschen. Der liebt seine Großeltern und der soll die öfter mal sehen können und sowas. Das macht so ein bisschen, dass wir wiederkommen wollen. Ein anderes Problem ist sicherlich auch so, also es gibt darüber hinaus noch andere Probleme. Also ich finde, so sehr ich Kalifornien liebe und ich hätte niemals gedacht, dass ich zu einem Stück Erde sagen könnte, ich liebe es, aber ich finde diese Landschaft hier wirklich sehr schön und ich mag auch die Menschen sehr. Aber es gibt so ein paar Dinge, die dann trotzdem hier an einem zehren im Laufe der Jahre und das sind zum einen, dass wir es nicht geschafft haben, hier irgendwie das trotz meines sehr hohen Gehalts, wir uns keine angemessene Wohnung leisten können eigentlich. Also wir bräuchten halt eigentlich Kolja bräuchte ein Kinderzimmer langsam und das ist halt mit unserem Budget nur sehr, sehr schwer machbar. Und was ich halt diese krassen Unterschiede im Reichtum finde ich, so die Zahl der Obdachlosen, die man so sieht und sowas, das ist sowas, was halt doch, was sich nicht ignorieren lässt oder was ich nicht ignorieren kann und was ich nicht ignorieren will und wo es mir schwerfällt, mich in einer Gesellschaft wirklich wohlzufühlen, die mit einigen ihrer Mitglieder so umgeht. Und ich habe immer gesagt, mein ganzes Leben lang, ich möchte gerne hohe Steuern zahlen. Aber wie ernst mir dieser Satz ist, das ist mir erst hier in Kalifornien bewusst geworden. Wobei hier in Kalifornien auch die Steuern gar nicht so niedrig sind. Ich habe keine Ahnung, wie wir es schaffen, trotz so hoher Steuern ihre Infrastruktur so scheiße zu halten. Aber ja, das ist ein anderes Problem. Ja, und darum werden wir zurückkommen. Und darum suche ich einen Job. Also wenn ihr irgendwie was Cooles
Leute, hört, habt ihr das gehört? Max sucht einen Job.
Natürlich suche ich mit ein bisschen Anspruch. Also ich probiere jetzt erstmal, ich habe jetzt schon angefangen, so ein bisschen zu suchen. Bisher sind die Erfahrungen in Berlin leider eher ernüchternd. Nicht nur, was die Gehaltsvorstellung, also klar, dass ich hier keine Silicon Valley-Gehalter in Berlin aufrufen kann, das ist mir absolut klar. Aber ich habe so einige Gespräche gehabt, wo mir dann irgendwie ein Gehalt angeboten ist, was quasi das gleiche ist wie das, was ich vor 4 Jahren hatte. Aber es ist halt auch so, dass bisher die Recruiter, mit denen ich gesprochen habe und sowas, das sind erstens sind es keine spannenden Sachen. Also das ist halt so, ich kann ja nochmal hier so, wie ich hier in Kalifornien, und ich weiß, das ist ein totales Luxusproblem und tut mir leid, wenn ihr echte Probleme habt und das jetzt so zusammenkommt und ihr eigentlich euch denkt, sag mal, hat der sie noch alle, über sowas zu jammern? Tut mir leid, ich weiß, ich bin privilegiert und aber als ich hier in Kalifornien angefangen habe, da war das so, ich habe halt diese Vorstellungsgespräche gehabt und die hatten überhaupt nichts mit meiner Position zu tun. Das war halt, ich bin halt eingestellt worden, die haben gesagt, okay, wir suchen Leute, die gut entwickeln können und wenn du diese Sprache, diese 10 Sprachen kannst oder diese 5 Sprachen oder wie auch immer, dann gehen wir davon aus, dass du im Zweifelsfall jede Sprache, die wir hier sprechen, die programmieren, dass du die auch schon noch draufkriegen können wirst, dass du ein schlauer Mensch bist und wir probieren halt allgemein schlaue Menschen einzustellen. Und was du dann machst, das kriegst du dann raus, wenn du innerhalb der Firma bist. Und das will man ja eigentlich schon mal austesten, um zu sehen, dass es gar nicht so ist. Also will man ja, das sage ich natürlich so, ach komm, das ist doch nachher nicht wirklich so. Aber lass uns mal sehen, ob es wirklich so ist. Und das war halt so, ich habe halt diese Vorstellungsgespräche geführt und das war so eine Opportunity. Es war so eine Chance, so, guck mal, wir reden jetzt erstmal noch gar nicht über das Inhaltliche, weil du wirst schon was Geiles bei uns finden. Und halt so Chancen aufgezeichnet, auch Wachstumschancen, Entwicklungschancen, wo kann man hinkommen und sowas und so weiter und so fort. Und was das Ganze, diese Arbeit hier bei Facebook im Silicon Valley sehr, 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 sehr reizvoll gemacht hat und bis heute reizvoll macht. Und jetzt habe ich halt mit deutschen Recruitern zu tun, die halt so, wo du plötzlich so, ja, also wir haben hier diese Position für dich vorgesehen, das ist übrigens so und so, du würdest reporten zu irgendeinem Namen genannt, den ich natürlich nicht kenne, diesen Namen, aber wo ich schon mal weiß, so, okay, die wissen schon, an welchem Platz ich sitzen würde und so, das ist so dieses, während so dieses Vorstellungsgespräch mit Facebook ein weites Feld war, wo ich mir was aufsuchen konnte, ist hier so, okay, hier ist dein Platz.
Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Funktion von Größe, ne? Weil ich meine, dass Facebook halt, die sind halt einfach so riesig, dass sie halt sich erstmal gar keine Kopf machen, wofür sie Leute einstellen, sondern die stellen erstmal ein und gucken dann, wo es hinpasst. Und das kannst du nur machen, wenn du irgendwie schon, keine Ahnung, jenseits der 10.000 Mitarbeiter bist oder so.
Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil in dem Fall war das so, dass die in dieser Firma wollten die mehrere Dutzend Leute anstellen bis Ende des Jahres. Mehrere Dutzend Entwickler. Und mit anderen Worten, die haben per Definition mehr als eine Position. Das heißt, die hätten mir was anderes anbieten können. Und ich habe dann gesagt, aber das klingt für mich nicht reizvoll. Habt ihr noch was anderes? Nö, für dich haben wir nichts anderes. Weil wir haben, ich hab ja in deinen Lebenslauf geguckt, du kannst ja nichts anderes. Und also das wurde mir natürlich nicht so direkt gesagt, aber das war so im Wesentlichen die Reaktion darauf. Und das ist sowas, was ich mich, wenn du vielleicht schon nicht inhaltlich Sachen liefern kannst, also dass man jetzt inhaltlich, ja klar, da sind natürlich so Riesenfirmen sind natürlich extrem gut aufgestellt. Was das eine ist, zum einen bieten einen auch extrem große Unternehmen nicht immer diese Chance oder ist die totale Ausnahme, dass sie einem diese Chance geben. Also dieses Pfund, mit dem sie wuchern könnten, das nutzen sie nicht, weil das ist aber jetzt kein deutsches Problem. Das ist auch bei Apple so, dass du, wenn du bei Apple an einem anderen Projekt arbeiten willst, dass du dich intern nochmal neu bewerben musst. Und also, dass das halt auch nicht automatisch ist und sowas. Da ist halt, wird man auch auf eine Position gecastet. So. Also große Firmen nutzen diese Chance auch nicht. Und das andere ist, du könntest ja wenigstens, also wenn du weißt, dass du mehrere Dutzend Menschen brauchst oder dass du ein paar Stellen hast, dann könntest du ja sagen, so, ja, okay, dann. Und das ist natürlich auch so, du redest mit diesen Recruitern und dann ist halt das Erste ist so, oh ja, der Markt ist ja so, und ist ja so schwer, Leute zu finden. So, das Nächste, was sie dir erzählen, ist von ihrer tollen Unternehmen, wie viel Venture-Kapital sie an Land gezogen haben und wie unbegrenzt viel Geld sie haben. Und Und wenn man sagt, na okay, wenn der mal, und dann kommt es halt, dann redest du eine Weile mit denen und dann ist er, ja, wir haben genau eine Position und wir sind extrem unflexibel. Also beim Gehalt könnte man vielleicht noch ein bisschen reden. Urlaub, okay, der ist relativ okay für, gerade für amerikanische Verhältnisse natürlich von vornherein relativ okay. Aber wenn man jetzt sowas sagt wie, ich möchte aber nur 4 Tage die Woche arbeiten, das geht einfach nicht. Das geht hier nicht. Das geht hier eher noch weniger als in Deutschland. Aber das geht auch in Deutschland nicht, wo man sich so, naja, wenn ihr sonst schon nicht so viel, wenn ihr vom Gehalt her nicht mithalten könnt und wenn ihr von den Aufgaben nicht mithalten könnt und wenn ihr von den sonstigen Perks nicht mithalten könnt, dann gebt euch doch wenigstens an den Sachen, wo ihr mithalten könnt, wo es relativ einfach ist, gebt euch doch wenigstens da ein bisschen Mühe. Aber ich habe halt das Gefühl, dass alle jammern, dass sie keine Leute finden und dann halt eine Stellenausschreibung haben, die aber wenn die Person nicht exakt dieser Stellenausschreibung führt, dann wird sie halt nicht genommen. Dann wird halt lieber wird diese Stelle, ich vermute, dann unbesetzt gelassen, als halt jemanden, der eventuell nicht hundertprozentig reinpasst, das zu machen. Und mein Problem gerade ist ganz massiv und ich hätte nie gedacht, dass ich da jemals reinkomme, aber ich bin überqualifiziert. Ich krieg Ablehnung, weil ja, nee, da hätten wir lieber jemand, der, also von Leuten, die behaupten, dass sie Senior-Position besetzen wollen, die dann plötzlich, wo ich dann überqualifiziert bin, oder halt von Leuten, die von vornherein sagen, nee, im Augenblick haben wir nur eine Junior-Position zu besetzen. Und wo ich mir auch denke, okay, das ist natürlich klar, ich will auch mehr Gehalt haben und ich, aber wenn die Leute, wenn der Markt so dünne ist und man keine Leute findet und alles so problematisch ist und alle so händeringend suchen, dann nimmt man doch im Zweifelsfall, würde ich vermuten, auch mal jemanden, der, hey, das größte Problem ist, dass er mehr Erfahrung hat, als wir gerade dringend brauchen.
Das ist ja auch irgendwie das, was man hört. Also was ich sogar höre jetzt irgendwie in Berlin, dass man schon irgendwie, dass die schon irgendwie alle auch händeringend nach Entwicklern suchen.
Ja, ja.
Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier irgendwie, dass hier die Entwickler jetzt einfach so auf der Straße rumliegen und nicht wissen, was sie zu tun haben oder so, sondern dass es eigentlich schon auch einen großen Bedarf gibt, der hier nicht gedeckt ist.
Ja, das ist, höre ich auch öfters. höre ich von jedem Recruiter, mit dem ich spreche. Hat sich bisher noch nicht auf die auf das was auf die auf das was auf die Inhalte ausgewirkt. Und dann halt so Sachen wie was mir so auffällt, ich habe mich bei einer Firma tatsächlich, also ich habe mich auch beworben bei einzelnen Positionen und hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es kalifornisches oder amerikanisches Gesetz ist, auf jeden Fall, du darfst, wenn du einen Lebenslauf schickst, falls ihr euch jemals in Amerika bewerben wollt oder in Kalifornien, macht euch da nochmal schlau, du darfst kein Foto reinmachen, du darfst kein Geburtsdatum reinmachen, du darfst kein Geschlecht reinschreiben, keine Hautfarbe und so weiter und so fort. Halt so all diese Diskriminierungsmerkmale, die dürfen nicht drin sein in einer Bewerbung, ansonsten ist die Bewerbung schon mal draußen. Und dann gehe ich da zu dieser deutschen Firma und auf die Webseite und um überhaupt meine Bewerbungsunterlagen hochladen zu dürfen, muss ich meine Staatsangehörigkeit angeben. So kurz dachte so, gibt es, also ich habe eine Weile drüber nachgedacht, gibt es irgendeinen nicht diskriminierenden Grund nach der Staatsangehörigkeit zu fragen?
Ich glaube, das schon, dass es rechtliche Schwierigkeiten geben könnte.
Dass man danach fragt.
Nee, dass wenn jemand zum Beispiel nicht deutscher Staatsbürger ist, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, dass er nicht versichert, Sozialversicherung irgendwelche.
Klar, wenn du eine Arbeitserlaubnis hast, dann bist du sozialversichert und so weiter. Und dann sind das separate Fragen, die man fragen könnte. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt da in dem Formular angebe, ja, welche Staatsangehörigkeit hast du, dann hast du, ja, Türke. Was wissen die dann? Die wissen doch nichts. Das könnte bedeuten, dass ich in der Türkei wohne und erstmal überhaupt ein Visum brauche, um überhaupt nach Deutschland einreisen zu können. Oder es könnte sein, dass ich in Deutschland geboren bin und hier mein Leben lang schon arbeite und perfekt Deutsch spreche. Also ich sehe wirklich keinen Grund, warum man diese Information abfragen sollte. Und da halt auch so dieses, also so das sind dann halt irgendwelche Formulare mit unfassbar vielen Pflichtfeldern und so. Ich habe andere Firmen, wo ich dann an die entsprechende Jobseite mal eine Mail, wo ich dann nicht halt gleich so, ja, ich bewerbe mich hiermit auf folgende Position, blablabla, sondern einfach mal eine Mail hingeschrieben habe, so, ja, übrigens, ich werde dann rein zurückkommen, hättet ihr dann irgendwas für mich? Und so Mails von Leuten, die angeblich auch händeringend suchen, die auf diese Mails nicht mal antworten. Also wurde dann so irgendwie einfach, ja, okay, das ist dann halt. Und das ist schon gerade im Augenblick relativ düster. Also ich werde was finden, ohne Frage, weil, wie gesagt, es gibt viel. Aber irgendwie, dass da irgendwas von interessant oder reizvoll wäre, ist bisher, also es gibt ein paar okay Sachen, aber es gibt wirklich sehr, sehr viel Schrott. Also amerikanische Rekruter sind auch eine Katastrophe, ohne jede Frage. Aber es ist so, es ist schon echt, ist schon echt anstrengend. Und
also Leute, wenn eure Firma noch einen CTO braucht, dann wisst ihr, wo ihr euch hinbewerben müsst. Ihr
könnt, genau.
Bewerbung für Max als Arbeitgeber bitte in die Kommentare. Schreibt's in die Comments, ne? Däumchen ist ein Träumchen.
Genau. Oh Gott. Ich glaube, das ist der Sendungstitel.
Gib dem Max einen Daumen.
Ja, aber ich meine, im Augenblick ist die Situation, ich meine, hier ist das so. Ich habe irgendwann mal noch nicht mal Vorstellungsgespräch bei Airbnb gehabt. Da hat mich halt ein Recruiter angeschrieben, dann bin ich halt essen gegangen mit dem entsprechenden Entwicklungschef, den ich lustigerweise auch schon vorher kannte. Und dann hast du so, und jetzt mal ein Unterschied sozusagen. Ich habe mit Recruitern gesprochen. Wie gesagt, da hat eine dieser Firmen, ja, wir suchen bis zum Ende des Jahres so und so viele Entwickler. Und dann habe ich gefragt, okay, wow, wofür braucht ihr die denn alle? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Und wo ich mir denke, so, du bist ein Recruiter angestellt bei dieser Firma und du kannst mir nicht sagen, was meine Aufgabe wäre. Du probierst mich hier gerade für einen Job anzuwerben. Und ich habe die gleiche Frage bei Airbnb gestellt damals. Und die haben mir eine halbe Stunde erzählt, wie ihre mittelfristige Planung aussieht, wo sie hinwollen, wo sie gerade sind, welche neuen Features sie einführen wollen, welchen Teil ihrer Codebases sie überarbeiten wollen und was da zu tun ist und so weiter. Und das fand ich, und das ist, Also das ist gerade so einer der Gründe, warum Deutschland es so schwer hat, Fachkräfte zu finden, ist, weil bewerbt euch mal bei euren eigenen Firmen und dann werdet ihr wissen, warum das der Fall ist. Das ist wirklich ein krasser Unterschied, hätte ich nicht gedacht. Wird einem erst bewusst, wenn man es wieder in die andere Richtung durchmachen muss. Also ist, wie gesagt, alles totales Luxusproblem und sowas. Ich weiß von anderen Leuten, die keine Entwickler sind, wo das da natürlich auch wesentlich komplizierter ist, gerade hier und sowas und nicht so einfach ist. Aber, tja, ja.
Aber jetzt mal so eine Frage, ne? Ich bin ja so ein überzeugter Freelancer. Mhm. Und aber das käme jetzt für dich nicht in Frage, oder?
Also ich überlege auch, ob ich das machen soll. Ich war ja sehr lange Zeit auch Freelancer und in der Zeit habe ich es immer geschafft, sehr, sehr arm zu sein, weil ich bin sehr schlecht, was Akquise angeht von Kunden und ich bin sehr schlecht, was das Rechnungsschreiben angeht. Und ich war lange sehr schlecht, ich glaube, daran bin ich besser geworden, den Wert meiner Arbeit zu erkennen. Dass ich nämlich immer so dachte, wenn ich so eine Rechnung, oh Gott, dafür sollen die jetzt so viel Geld ausgeben. Was natürlich immer deine eigene Position noch deutlich schwächt. Und das sind so Dinge, die für mich so ein bisschen dagegen sprechen. Und das andere Ding ist, dann hast du halt, also so, wenn du hast halt keinen guten Einfluss auf das Produkt auf Dauer. Also wenn du von außen reinkommst, dann bist du halt, dann existiert irgendwas, du wirst für einen kurzen Job reingeholt. Und nehmen wir mal an, du baust eine App und dann haben die halt eine API und du kannst, und wenn du jetzt sagst, aber eure API ist ja total scheiße, wollt ihr nicht mal eure API überarbeiten, weil dann könnte man das alles hier viel besser machen, dann sagen die natürlich, nee. Oder dann, beziehungsweise dann sagen die nicht nee, sondern dann hat das einfach keine Priorität, weil du bist halt von außen und sowas. Und wenn du halt in einem Unternehmen drinne bist, und das wäre so mein Ziel, dann hast du nicht nur, idealerweise nicht nur auf dein das, was du gerade vor dir liegen hast, Einfluss, sondern dann hast du tendenziell die Chance, das gesamte Unternehmen ein bisschen mit zu, nicht zu lenken, aber mit so ein bisschen die Richtung mit zu bestimmen. Das fand ich auch in einem dieser Vorstellungsgespräche, fand ich das ganz geil. So hat mir halt auch ein Recruiter gesagt, ja, wir sind auch noch nicht so groß, wir sind auch noch so klein, immer in Betonung auf noch, dass du auch durchaus noch was mitbestimmen könntest, wo es hingeht. Weil wir sind noch kein großes Unternehmen. Und ich dachte, okay, wann habt ihr denn vor, so groß zu sein, dass ich nicht mehr mitbestimmen kann? Ist das euer Ziel? Also ist das, kann man nicht eine Firmenkultur schaffen, in der es auch in Größe möglich ist, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, einen Einfluss auf das Produkt zu haben? Und,
ja, wobei ich halt, da denke ich mir aber schon, also ich meine, wenn natürlich kann dein Einfluss immer nur proportional zu der Firmengröße, Anzahl der Leute, die daran teilnehmen,
na klar,
sein. Ne? Also, dass das ein proportionales Verhältnis ist, da wohl klar auch, oder?
Na ja, aber es gibt halt sehr viele Firmen, die haben dann halt irgendeine Hierarchie, da wird dann halt irgendwo irgendjemand beschließt, dass ein Produkt gebaut wird, und dann kommt ein Designer und der designt das Produkt und dann wird dir das vorgesetzt. Habe ich auch schon in Firmen mit 50 Mitarbeitern erlebt. Also das ist jetzt, und du wirst dann halt drangesetzt und sollst dieses Produkt so 1:1 umsetzen. Und dann sagst du aber, das war eine scheiß Idee, weil ihr habt keine Ahnung von UI oder so. Also, muss man natürlich ein bisschen freundlicher formulieren, aber im Endeffekt sagt man genau das. Und dann ist es aber, naja, da hättest du mal ein bisschen früher kommen können. Aber früher wäre ich halt nicht, konnte ich halt nicht dazu kommen, weil da wusste ich nicht mal, dass dieses Feature jemals existieren sollte. Und das kannst du, da kannst du sehr viel mit Firmenkultur machen. Also ich habe bei dieser Firma, bei der ich dieses Problem hatte, dass ich halt so, die haben halt ihr Modell irgendwann mal umgestellt von Waterfall. Also dieses halt, der Chef gibt dir rein und das Wasser fällt auf dich runter und hier hast du, bitte, und jetzt musst du auch umsetzen, haben die umgesetzt, um ihre Firmenkultur umgenannt oder ihre Projektarbeitsvorgehensweise auf Scrum, was auch so ein Hype-Wort war, nach wie vor ist, alles nach Scrum zu machen. Und für mich, die haben das damals ziemlich, ziemlich radikal umgesetzt und für mich war das damals großartig. Das war, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht hatte, hatte ich meinen Job schon bei der Firma gekündigt und war dann sozusagen nur noch in dieser Kündigungsfristzeit, was ja auch so ziemlich das Dämlichste ist, dass ich als Arbeitnehmer dann halt nicht die Firma verlassen kann, wenn ich will, sondern noch 3 Monate da bleiben musste. Und dann war ich halt noch diese 3 Monate da und in diesen 3 Monaten fing das an mit dem Scrum und das war so, dass ich dann am Ende dachte, oh wow, das macht ja doch plötzlich Spaß. Und weil ich halt plötzlich mehr Einfluss auf das Produkt hatte. Und das war nicht so, dass da irgendwie weniger Leute dran waren, sondern es war halt einfach, die Firmenkultur hatte sich geändert. Und zwar, glaube ich, in einem Maße, also das Problem ist halt an dieser Firmenkultur, dass die Manager plötzlich alle wertlos sind und nicht mehr gebraucht werden. Weil wenn die Leute weiter unten die Entscheidung treffen, dann ist ja dieser ganze Wasserkopf, der immer die Entscheidung trifft, ist dann plötzlich weitgehend überflüssig. Darum setze ich das nicht so leicht durch. Aber das hat damals, die haben mit den gleichen Leuten, haben die, wie ich fand, ein deutlich besseres Produkt gebaut und einen Job geschaffen, der mir deutlich mehr Spaß gemacht hat. Es ging bei weitem nicht alle so. Es gab Leute, mit denen habe ich geredet, die haben gekündigt und haben gesagt, ja, dieses Scrum hier, dass mir keiner sagt, was ich machen soll und wie ich das machen soll und ich mir selber Gedanken drum machen soll, das ist nicht meins. Ich will, dass jemand mir sagt, das und das musst du machen und dann mache ich das. Und es gibt halt solche Leute und solche Leute und ich bin offensichtlich jemand von denen, der damit eher klarkommt. Ich glaube, das kannst du auch in einer großen Firma hinkriegen und ich glaube, Facebook kriegt das auch in einer großen Firma hin. Also ich habe das Gefühl, dass ich bei Instagram mehr Einfluss auf das Produkt hatte, als bei dem Job, den ich vorher hatte, wo wir, wenn es hochkam, 1000 User hatten und 3 Entwickler. Und das kann man schon gestalten, wie man mag. Also das kann man gestalten, wenn man will. Und also insofern kann ich dir da nur begrenzt zustimmen.
Okay. Ja, und, ja, okay, das war vielleicht, ja, kann schon sein, ja.
Und ja, und Freelancer ist dann halt so dieses, also zum einen, ich finde halt so, so ein bisschen so dieses, ich mache ja das, was ich mache, mache ich ja gerne. Und ich bin eigentlich sehr froh, wenn ich diese ganzen drumherum Sachen wie Akquise, wie das und das und wo kommt mein Schreibtisch her, wenn ich mich darum nicht kümmern muss. Das finde ich ja eher angenehm. Ist nicht so, dass ich das nicht hin und wieder mal ganz gerne machen würde oder sowas. Aber eigentlich finde ich es schon ganz schön, in einer Firma zu sein, wo ich mich auf das konzentrieren kann, was ich kann und was ich mag. Und das macht so auch dieses Freelancertum für mich so ein bisschen... bisschen nicht so reizvoll. Eine eigene Firma, eine eigene richtige Firma zu machen, das wäre vielleicht noch was.
Eigenes Startup
zu machen. Eigenes Startup. Das wäre was, ne? Bin ich jetzt auch langsam alt genug für?
Aber das ist ganz lustig. Ich schreibe jetzt nämlich gerade, bin ich gerade dabei, einen Artikel zu schreiben über, kennst du WeWork?
Mhm. Das ist so eine, also ich probiere zu erklären, wie es ist, erkläre mir, ob ich recht habe. Und dann wissen es auch die Hörer. Das ist so eine so Shared Workspace-Bude, wo man sich Arbeitsplatz auf Zeit mieten kann.
Mhm. Okay. Ja, genau. Also es wird halt immer ganz gerne oder beschreibt sich selber auch ganz gerne als Coworking Space.
Mhm.
Ist aber mittlerweile ein wirklich weltumspannendes, riesiges, globales Unternehmen mit 20 Milliarden Bewertungen, irgendwie 270 Standorten und weltweit in keine Ahnung, 40 Städten oder sowas.
Also in Berlin saßen die im selben Gebäude, in dem Facebook auch sitzt? Ich weiß nicht, ob es immer noch
genau, also eins davon. Also
okay.
WeWork hat tatsächlich mittlerweile, ich glaube, 5 Locations in Berlin. Was? Ja, also allein nur in Berlin. Ich glaube, in New York sind es auf jeden Fall zweistellig, wahrscheinlich ist auch in San Francisco zweistellig an Standorten.
Also hier kann ich mich nicht erinnern, was gesehen zu haben. In New York habe ich definitiv WeWork Offices gesehen.
Also es gibt auch hundertprozentig in San Francisco WeWork. Und das ist ganz interessant, weil ich hatte irgendwie diesen Auftrag gekriegt von Golem, um diesen Artikel zu schreiben. Und ich kannte die halt gar nicht. So, und ich habe mich dann so reingefuchst und bin da hingefahren, habe mir die Sachen angeschaut, habe mir mit Leuten geredet und so. Und ich bin jetzt so langsam, komme ich so zum Ende des Artikels.
Ich glaube, Gernot hatte lange bei denen Büroplatz.
Genau, den wollte ich eventuell auch nochmal
anschauen. Okay, dann weißt du.
Aber egal. Genau. Jedenfalls, was ich halt so interessant fand, ist halt, ich habe halt diese ganze Coworking-Geschichte ja damals so in Berlin mitbekommen oder noch viel früher, ne? Ich habe damals 2006 das Buch gelesen von Sascha Lobo und Holm Friebe, Wir nennen es Arbeit. Mhm. Damals kannte ich Sascha noch gar nicht persönlich und so. Es war halt damals, ich war auch gerade so fertig mit dem Studium, deswegen kam das halt wirklich so direkt richtig in meinen Schoß gefallen.
Ja.
Wo es ja eben genau um diese Idee von einer neuen Idee von Arbeit geht, ne? Digitale Bohème, Stichwort, wir sind jetzt irgendwie freiberuflich und nicht mehr angewiesen auf eine Festanstellung. Und tatsächlich war halt, ich hatte halt wirklich so eine düstere Idee von meinem Poststudiumsleben, dass ich halt mich dann doch irgendwo anstellen lassen werden muss in irgendeiner Firma, meinen Dienst fristen muss und vielleicht irgendwie in einer ekligen Agentur irgendwelchen Quatsch machen muss. Und da war halt dann irgendwie so, dieses Buch hat mir dann irgendwie so eine Perspektive aufgezeigt, die viel attraktiver war.
Mhm.
Genau. Dann gab es 2007, gab es dann dieses Festival, vor allem von Holm Friebe und der ZIA, das nannte sich dann 9-to-5 Festival. Das war halt, also es ging halt auch um neue Arbeit und im Endeffekt auch basierend auf diesem Buch. Und diese Idee war halt, 9-to-5 halt umzudefinieren. Und zwar ging die Konferenz immer um 9 Uhr abends los.
Also jetzt nicht 5-to-9?
Nein, 9-to-5, nein.
Auch 9-to-5, okay. Ich dachte, die hätten es 5-to-9 genannt.
Nein, 9-to-5, wirklich 9-to-5. Und das heißt, es ging wirklich um 9 Uhr abends los und war um 5 Uhr morgens zu Ende, die Konferenz.
Ich erinnere mich.
Das ist über ein ganzes Wochenende. Warst du auch da eigentlich?
Ja, da war ich dabei.
Da kannten wir uns aber noch gar nicht.
Doch,
ne?
Da kannten wir uns schon, ziemlich sicher.
Ja?
Okay. Wann war das? 2007? 2009?
2007, ja.
Ah, obwohl, da könnte es. Ich glaube, da kannten wir uns schon. Ich glaube, da kam das gerade so alles hoch mit diesen.
Da haben wir uns, glaube ich, einmal schon auf der ersten Republika getroffen.
Ja.
Einmal ganz kurz, aber noch nicht wirklich viel miteinander zu tun.
Das kann sein.
Wir haben uns erst 2008 angefreundet.
Okay, gut. Dann liege ich vielleicht auch daneben.
Ja, egal. Auf jeden Fall 2007, da haben wir uns, glaube ich, höchstens mal angekackt oder so.
Ja, ich habe ja für dich ein T-Shirt gemacht.
Jedenfalls 2007 gab es diese Konferenz, da war ich dann auch. Ich habe damals noch gar nicht in Berlin gewohnt, sondern noch in Hamburg. Und das war halt auch sehr inspirierend, weil ging es halt um neue Arbeit und wie man das jetzt so machen wollte. Und dann, dort entstand dann unter anderem diese Idee des Hallenprojektes, ne? Unter anderem von Sebaso, der dann halt ganz heiß darauf war, das halt umzusetzen. Die Idee halt, das kam dann also ursprünglich von Fridtjof Bergmann, so einer der Hauptvordenker der neuen Arbeit, halt irgendwelche Hallen, also so Fabrikhallenmäßig irgendwie so umzubauen, dass man halt irgendwie dann als selbstständige, freiberufliche Menschen, die sehr selbstbestimmt ihr Arbeiten determinieren, halt trotzdem irgendwie so gemeinsame Orte hat, um nicht alleine irgendwie so in der Vernetzung dann irgendwie zu arbeiten.
Mhm.
Und das war halt so ein bisschen diese Idee. Damals gab es diesen Begriff Coworking interessanterweise noch gar nicht.
Yeah.
Also beziehungsweise war er jedenfalls noch nicht populär. Und 2010 war es dann halt.
Warum gibt es eigentlich noch kein Airbnb für Schreibtische? Oder gibt's das? Muss es doch geben.
Eigentlich wäre es auch interessant, ja. Aber lass mich mal kurz zu Ende. Jedenfalls war es dann halt so, dass 2010 dann eigentlich der erste richtige Coworking Space aufgemacht hat. Es war natürlich, gab schon auch gerade hallenprojektmäßig, gab es dann halt schon bestimmte Orte, die halt so ein bisschen in diese Richtung gingen. Ich glaube, Sebaso hat ja auch mal einen betrieben.
Mhm.
Und Und 2010 war es dann, hatten das Beta-Haus aufgemacht, ne?
Ja.
Das Beta-Haus, sagt dir was, ne?
Ja.
Im Moritzplatz waren so das erste richtige Coworking-Space-Ding, dass das wirklich auch so professionell dann einfach mal durchgezogen hat.
Mhm.
Und das war halt sehr, sehr spannend und groß. Und die haben das auch wirklich, die waren die ersten, die das auch wirklich so genannt haben, Coworking. Genau, ach ja, in dem Buch von Sascha Lobo und Holm Friebe war ja damals auch das Oberholz vor allem porträtiert als der Ort, wo man
ja,
halt zusammen sitzt und wo halt, sag ich mal, die frühe digitale Bohème sich schon sozusagen schon vor ihren MacBooks irgendwie am Latte Macchiato sippend an ihren Projekten gearbeitet haben. So, auf jeden Fall, das war so ein bisschen diese ganze Idee. Und das Interessante ist, WeWork hat sich ungefähr zur gleichen Zeit gegründet wie das Beta-Haus.
Okay.
In New York allerdings. Und zwar in Soho haben sie irgendwie so eine Filiale aufgemacht mit 300 Quadratmeter. Und das heißt mit anderen Worten, kann eigentlich sozusagen diese Entwicklung von Beta-Haus, die sich jetzt nicht so wahnsinnig weiterentwickelt hat,
yeah,
zu WeWork parallelisieren.
Okay.
Ja, also natürlich hat sich das Beta-Haus auch entwickelt. Ne? Die haben jetzt irgendwie, statt einer Etage haben sie jetzt das fast mehr oder weniger das gesamte Gebäude drin. Die haben
noch mittlerweile
auch Startups drin und so weiter und so fort. Und die haben auch, die machen auch viele Events und so ein Kram. Aber ganz ehrlich, wenn du das vergleichst mit WeWork, ja, die halt jetzt wirklich so ein 20 Milliarden Dollar Unternehmen, weltweites, ja, globales Ding und so weiter und so fort. Und das ist halt das Spannende. Und das Spannende daran ist halt, dass sie halt aber relativ frühzeitig weggegangen sind von wir bieten hier Schreibtische für irgendwelche Freelancer an, sondern hin relativ schnell erkannt haben, dass halt so Startups und so kleine Unternehmen und so für die interessant sind, ne? Dass sie halt dort Workspaces anbieten können und dann ganz andere Wachstumspotenziale daraus gezogen haben. Und was halt eigentlich passiert ist, ist, dass WeWork eigentlich kein Coworking Space in dem Sinne mehr ist, ne, wie man das so sozusagen sich damals so vorgestellt hat, sondern halt wirklich so ein Bürodienstleister ist, ne, das halt irgendwie für kleine Startups, aber mittlerweile auch ganz viele Corporate Geschichten, sozusagen Büro als Dienstleistung anbietet im Endeffekt. Ne? Also sozusagen Büro Space as a Service, also wo halt dann auch irgendwie, wir kümmern uns um alles irgendwie von A nach B und
damit ist mein Onkel mal pleite gegangen. Der hatte auch so ein Büroservice angeboten.
Okay.
Wo du dann so quasi, du konntest dir dann, also hast du ein eigenes Büro gehabt in so einem langen Flur und die haben halt auch Sekretariat angeboten und du konntest auch nur eine Adresse haben bei denen und so und sind natürlich auch durchaus zwielichtige Gestalten dabei, die einfach nur eine Postadresse brauchen und dann halt irgendwelche illegalen Sachen machen. Aber halt so damals so komplizierte Sachen wie Internet und so, dieses ganze Zeug, dann halt konntest du dann einfach für...
Wann war das?
Ende der 90er muss das gewesen sein, Mitte der 90er?
Ja, die Idee war gut, die Welt noch nicht bereit.
Ja, ja.
Also was halt, glaube ich, bei WeWork eine ganz große Rolle spielte, war halt die unterschiedliche Motivation. Ne? Beim Beta-Haus war es ein bisschen so auch dieses, ja, wir brauchen jetzt irgendwie Orte zum Arbeiten, in dem jetzt irgendwie Leute ihre Projekte machen können und frei sein können und halt dieser New Work-Gedanke ganz stark. Und in New York war halt einfach eine ganz andere Situation. Es war halt einfach super schwierig, als Freiberufler überhaupt irgendwo einen Schreibtisch zu kriegen, weil es einfach so fucking teuer ist, ja. Ja? Und die Büroflächen einfach so überbucht waren. Das war halt damals 2010 in Berlin noch nicht der Fall. Und deswegen war halt irgendwie von Anfang an halt eine mega krasse Notwendigkeit der sehr, sehr effizienten Organisation von Platz gegeben.
Ja.
Und das war halt dann tatsächlich das sozusagen auch relativ schnell so deren Asset war halt so der Know-how darüber, wie man Bürospaces effizient organisiert. Ne? Und das war dann auch sozusagen auch die Dienstleistung, die sie dann weiter verkaufen konnten und dann entsprechend auch dann expandieren können. Also wie halt dann tatsächlich sozusagen der Mangel an einer Ressource, nämlich hier in dem Fall Platz, dann halt tatsächlich zu einem Geschäftsmodell verholfen hat, das dann halt extrem skalierbar war. Im Gegensatz zu, wir haben jetzt einfach nur eine Idee, sozusagen, wie man heutzutage Arbeit organisieren muss, sollte, die dann halt aber mehr oder weniger auf seinem Fleck bleibt.
Genau, ich war ja auch mal kurz so Büroplatzanbieter. Ich weiß noch, dass du mal bei mir im Garten gesessen hast, das war.
Ja, ich bin ja mehr oder weniger vom Business, ne? Ich betreibe ja.
Du, also du betreibst ja auch eins, ja.
Ich bin ja hier als Berufsbase, also ich bin sozusagen vom Fach auch, ja. Mhm. ja, also das ist, ich finde das sehr spannend. Was auch noch eine Sache ist, glaube ich, die man damals, die wir damals nicht gesehen haben. Ne? Also wir haben damals sozusagen diese Ideologie des New Work, war halt auch so ein bisschen diese Gegenüberstellung von da der, Firmensoldat, der halt irgendwie seine Karriereleiter innerhalb eines großen Konzerns macht, so mit seinem sturen 9-to-5, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite halt so der freiberuflerische Freigeist, der halt unabhängig seine Projekte macht. Mhm. Ne? So diese Opposition. Aber dieses Feld, was da im Endeffekt dazwischen stattfindet, ne, das ist halt, glaube ich, vor allem bevölkert worden in den letzten 10 Jahren. Also nimm beispielsweise diese ganzen Entwicklungen hin zu der 4-Stunden-Woche. Also ganz viele Leute, die so halbtags jetzt arbeiten, yeah, oder sowas, ja, die halt sagen so, ja, ich könnte auch natürlich volltags arbeiten, aber mir ist eigentlich sozusagen auch wichtig, dass ich noch meine eigenen Projekte machen, mhm, kann. Deswegen mache ich nur noch halbtags. Da gibt's eine ganze Menge, was da passiert ist. Dann gibt es halt so diese festen Freien, die halt so ein bisschen auch doch irgendwie ihre festen Auftraggeber haben, die halt so ein bisschen so als Satelliten um so Agenturen herum schwirren, mhm, ne? Die nicht festangestellt sind, aber doch irgendwie relativ häufig von immer den gleichen Leuten gebucht, mhm, werden. Ne? Dann hast du halt irgendwie diese ganzen Leute, die eigentlich schon ganz normal Angestellte sind, aber dann halt irgendwie donnerstags und freitags ihren Homeoffice-Tag machen. Ja. Und sich dann dafür aber dann zum Beispiel irgendwo in ein Büro einmieten oder sowas. Ne? Dann hast du halt, also du hast halt so ganz, ganz viele Zwischenmodelle sozusagen. Ja, du hast halt
es gibt ja auch durchaus bei größeren Firmen, die ihren Mitarbeitern einfach anbieten, so, ja, also wo du gar keinen festen Büroplatz mehr hast, wo es halt normal ist. Der Normalfall ist, dass du von zu Hause arbeitest und wenn, dann kommst du nur mal rein und hast einen Satellitenarbeitsplatz da irgendwie. Was ja eigentlich auch mit Videokonferenzsystemen und sowas durchaus möglich ist. Also das ist ja,
genau.
Ich habe das, genau, das war nicht
der Punkt.
Ja?
Mhm. Ja, ja, genau.
Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat auch bei so einer mit so einer Firma der meinte, ja, so mit diesen ganzen Videokonferenzsystemen, das funktioniert ja alles noch nicht. Das ist ja alles so unstabil und funktioniert ja überhaupt nicht. Und da kann man ja gar keine vernünftigen Meetings mitmachen, wo ich dann so gedacht habe, so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Meeting hatte, in dem nicht jemand per VC drinne war. Entweder weil die in New York sitzen oder weil sie halt zu Hause waren. Und ich mache das auch ständig. Das ist so selbstverständlich geworden, dass wenn ich ein Meeting habe, dass ich mich auch von außen jederzeit einwählen kann. Das ist nicht mal mehr eine Frage. Das ist wirklich so, ja, ja. Ah, da bist du ja, alles gut. Ja,
okay. In welchem Jahrhundert lebt der, ne? Also das ist echt so.
Ja, das ist, ja. Und das ist, das warum investiert da niemand vernünftig in so ein Zeug? Weil das ist doch, wenn die Leute von zu Hause aus arbeiten können, ich spare ein bisschen Büromiete, die Leute sind vielleicht ein bisschen glücklicher. Die Produktivität ist jetzt unschlüssig, ob die steigt oder fällt, aber auf jeden Fall ist es alles in einem Rahmen, der total erträglich ist. Ja, und wenigstens so 1-2 Tage die Woche kann man doch von zu Hause arbeiten, ist doch kein Drama. Also das ist, ja. Und dann halt die nächste, das ist ein echter Kulturwandel nochmal, komplett remote. Also dass du wirklich, dass die gesamte Firma remote arbeitet.
Ja, genau, das gibt's aber auch schon. Ne?
Das gibt's, ja,
klar. Das war auch schon damals im, wie man nennt es, Arbeit sozusagen so, ich glaube, da war auch schon ein paar Beispiele davon, also die virtuelle Agentur, ne? Also die halt wirklich sozusagen keine eigene Räumlichkeiten hat, sondern die sich im Endeffekt komplett remote aus Leuten zusammensetzt, die in verschiedenen Orten unterwegs sind. So. Mittlerweile gibt es das halt auch schon 100.000-fach irgendwie.
Ja, das ist schwer, das muss man hinkriegen. Also das wirklich eine komplette Firma darauf aufzubauen. GitHub hat das lange Zeit lang so gemacht, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Hier gibt es dieses, wie hießen die, Basecamp, die waren auch lange Zeit oder sind 100% remote und so. Ich kenne ein paar Spielebuden, habe ich gesehen. Aber so
wie
ganz
hieß denn dieses eine Framework, was ist das?
Was waren das gleich? Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Die gibt es aber noch und denen geht's gut.
Ja, Marc hat jedenfalls mal lange für die gearbeitet, auch in dieser Remote-Funktion.
Genau. Und das ist halt, das muss halt in der Firmenkultur drin sein. Also was wohl alle sagen, was tödlich ist, ist, wenn du eine Firma hast und dann fangen Leute an, remote zu arbeiten, weil dann sind die komplett aus der Kommunikation raus und es funktioniert überhaupt nicht. Sondern wenn dann
man muss die Strukturen dafür schaffen.
Genau.
Weil du brauchst halt wirklich so regelmäßige Skype-Meetings oder sowas, ne, irgendwie und dann.
Aber wenn du das einmal geschafft hast, dann kannst du plötzlich nicht mehr, dann ist dein, bisher suchen die Leute, ja, wir suchen innerhalb dieser Stadt Leute und dann müssen die halt immer umziehen, um dann irgendwie hinzukommen. Und wenn du das, wenn du remote vernünftig umsetzt, dann ist plötzlich nur noch die Zeitzone dein Einflussbereich. Also sozusagen, ja, ich muss halt Leute in Zeitzonen einstellen, damit die hin und wieder sich mal zu einem Videokonferenz sich treffen können oder sowas.
Mhm.
Also dann ist es plötzlich kein Problem mehr, dass ein Mitarbeiter in Berlin sitzt und der nächste sitzt in Warschau oder in Lissabon oder irgendwie sowas. Also das ist, und was, ja.
Was wir damit sagen wollten, also auch wenn ihr nicht mit eurer Firma in Berlin sitzt, ja, irgendwie sonst wo auf der Welt, könnt ihr
auf jeden Fall
Max, euch bei Max bewerben.
Genau. Als Firma. Ja. Ja,
das würde dann remote von Berlin oder von Ibiza oder wo auch immer er sich gerade befindet.
Ja, im Endeffekt ist es doch wurscht. Ist doch wirklich wurscht.
Ja, es ist auch so. Ja, also das ist so dieser Artikel, den ich über, über WeWork schreibe und ich finde das ein spannendes Thema, wollte ich kurz einmal gesagt haben. Was ich noch mal sagen wollte,
ja.
Genau, der wird dann irgendwann nächste Woche wahrscheinlich, keine Ahnung, hoffentlich fertig werden. Was ich noch anbringen wollte, ist auf jeden Fall Europa. Wir haben da schon
noch so ein Fass aufmachen. Okay, ich wollen wir es vielleicht auf die nächste Sendung verschieben, weil ich muss nämlich gleich einen Mietwagen abholen, weil wir wollen nämlich noch alle wegfahren.
Ah, okay.
Tut mir leid.
Okay, kein Problem. Wir müssen ja nicht jedes Mal eine 4-Stunden-Folge
machen. Genau. Wir können ja einfach zusehen, dass wir nächste Woche vielleicht noch mal eine Sendung schaffen und dann oder so.
Ja, nächste Woche. Also übernächste Woche. Oder?
Meinst du, Europa ist noch da übernächste Woche?
Hä?
Meinst du, Europa ist übernächste Woche noch da?
Ich weiß gar nicht, wie das mit der, wie jetzt der Prozess weitergeht. Also es gab ja jetzt irgendwie diesen Rechtsausschuss oder irgendwie, wo das jetzt vorgestellt worden ist, wo halt sowohl die Upload-Filter als auch die Lastenschutzrecht halt durchgewunken wurde.
Müssen wir denn auch jeden Podcast durch einen Filter hochladen?
Ja, genau. Also da müssten wir auf jeden Fall, nein, also nur wenn wir Angst davor haben, dass irgendwelche Urheberrechtsverletzungen stattfinden.
Ach so.
Ja. Naja, egal.
Aber mein Dienstleister kann vielleicht dann dazu verklagt werden. Mein Hoster, wo ich meine Sachen packe, weil der ist ja dann auch, der muss dann dafür sorgen, dass ich die Upload-Filter mache.
Das könnte natürlich sein. Dass,
das ist so, ja, eine also Fuckshow.
Europa
das ist wirklich,
arbeitet jedenfalls weiterhin nachhaltig daran, sich als Internetstandort kaputt zu machen.
Das ist.
Kann man schon mal so feststellen.
Ja, und ich finde auch so, 2 Wochen vorher ist die DSGVO in Kraft getreten und alle so, yeah, wir sind Datenschutz und sowas. Und jetzt, und wie gesagt, kurz wenige Wochen später wird ein Gesetz verabschiedet, das einen zwingt, alle Inhalte, die hochgeladen werden, über ein zentrales Filtersystem zu schicken und inspizieren zu lassen, das dir dann mitteilt, ob das denn erlaubt ist, was du gerade hochladen willst. Das finde ich echt hart. Ich bin gespannt, ob das auch so eine Dienste wie WhatsApp oder Signal oder sowas treffen wird. Dass die dann auch dazu verpflichtet werden, so eine Sachen zu machen.
Stimmt, wie ist das mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Weil ich meine, im Endeffekt, die können das ja gar nicht kontrollieren, ne?
Na, dann musst du es halt, bevor das Ende-zu-Ende, dann musst du es halt, bevor das verschlüsselt, musst du das Bild dann nochmal bei denen hochladen. Dann ist
es nicht mehr Ende-zu-Ende, ne?
Ja, dann ist es nicht mehr Ende-zu-Ende, aber ich meine, die EU...
Könnte natürlich tatsächlich ein Hebel zu sein, Ende-zu-Ende sozusagen mit rechtlich auszuhebeln.
Ja, alles spannende Fragen. Also ich meine, ich glaube nicht, dass die 1-zu-1-Kommunikation, ich glaube, das Briefgeheimnis wird wahrscheinlich weiterhin gelten, aber spätestens, wenn das dann irgendwelche Gruppen mit hunderten Leuten sind oder sowas, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es irgendwelche Gruppen gibt, wo dann irgendwelche MP3s getauscht werden oder sowas und dass die dann natürlich dafür abgemahnt werden oder irgendwie sowas. Und also ich bin da echt, also ich frage mich wirklich, was soll da alles drunter fallen? Soll das wirklich sein, dass jedes Telefonat, was ich führe, im Endeffekt einmal über einen Upload-Filter kommen muss und jedes Mal, wenn ich irgendwie was sage, was schon mal in der Bild gestanden hat, dann wird's rausgepiepst?
Ja, also genau, in Kombination mit dem Leistungsschutzrecht wird das spannend.
Genau, rausgepiepst und ich krieg direkt eine Rechnung.
Genau.
Und eine Verpflichtung, drauf zu verlinken. Ja, also es ist, also das ist, Wir haben ja über, ich habe ja beim letzten Mal über das DSGVO habe ich ja gesagt, ich glaube nicht, dass es in böser Absicht oder sowas oder so ein offensichtlich ganz dämliches Gesetz ist, aber das sind ganz offensichtlich dämliche Gesetze. Also das ist.
Das sind wirklich dämliche Gesetze. Also da geht es auch wirklich, das ist reines Springer.
Ist reines Lobbytum.
Und genau, das ist wirklich da werden hier wirklich Einzelinteressen, also Partikularinteressen von wirklich auch komplett irrelevanten Industrien werden da halt überproportional gegen alle anderen Menschen durchgesetzt. Das ist halt echt übel.
Ja, und ich
werden noch nicht mal die Probleme lösen, für die sie eigentlich da sind.
Natürlich nicht.
Genau.
Weil du musst ja, alles, was du machen musst, ist ja irgendwo ein Protokoll hinsetzen, du machst es halt per BitTorrent weiterhin, wie es eh jeder macht, der das macht. Und schon bist du außerhalb des Systems.
Wer würde denn das machen, Max? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Niemals. Ja, also das ist, es ist, ja, oh Gott. Aber lass uns da beim nächsten Mal drüber reden. Wie gesagt, ich muss auch da abholen.
Okay.
Ach ja, war doch eine schöne Sendung. Du bist nicht betrunken. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Ja, also jedenfalls nicht schlimm. Ich habe jetzt so Weißweinschorle.
Okay.
Zwei Weißweinschorle habe ich jetzt schon. Aber ja.
Zwei Stück Weißweinschorle.
Zwei Gramm Weißweinschorle.
Gut, dann beim nächsten Mal wieder auf eine schöne Weißweinschorle mit MS Pro. Genau. Und ich sehe zu, dass die Spuren nicht auseinanderlaufen. Ihr werdet jetzt an dieser Stelle spätestens wissen, wenn es geklappt hat. Und wir hören uns.
Alles klar, tschüss.
Tschüss.